Was mir gerade mal auffällt, was ich ziemlich bezeichnend finde bei den Spielen des letzten Jahres, dass da gerade keine Rede von Starfield war.
Nee.
Und irgendwie kommt es mir auch so vor, dass das sich so langsam schon aus dem kollektiven Gedächtnis verabschiedet hat.
Ja, das war ganz kurz, als es neu war, groß in den Medien und dann irgendwie nicht mehr. Ich glaube, der hat auch an Preisen nicht wirklich was abgeräumt.
Nee, nicht so wirklich. Das revolutionärste Rollenspiel aller Zeiten, das über Jahre relevant sein wird, wie es, glaube ich, Todd Howard mal ausgedrückt hat. Ich weiß nicht, was sie damit machen wollen, dass das über Jahre relevant ist, wenn es eigentlich jetzt schon nicht mehr wirklich relevant ist.
Ja, schwierig.
Hier sind Georgia und Tobias und wir melden uns direkt aus unserem Dreiraumzelt. Zusammen beleuchten wir aktuelle Geschehnisse, grundlegende Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewehr.
Salut, ça va, bonjour, bonsoir.
Einen wunderschönen guten Abend. Und frohes Neues.
Nein, frohes Neues. Feliz Navidad. Nee, warte, das war falsch. Prospero Año.
Genau. Ja, witzig, ne? Wenn man diese Folge hören kann, dann lebe ich schon gar nicht mehr, weil ich Silvester in Berlin verbringen werde. Das ist ja dann immer ein bisschen hardcore, wie ich gehört habe.
Eine Zeitkapsel.
Ja, meine letzten Worte.
Wir fangen sehr früh, sehr traurig in die Folge an. Normalerweise machen wir das erst am Schluss.
Ja, das soll heute ja tatsächlich mal ein bisschen positiver sein, also aufgrund der reinen Thematik. Das ist ja eigentlich von Grund auf positiv, deswegen habe ich gedacht, ich verbreite direkt zu Anfang schon mal die übliche Stimmung.
Wir gehen natürlich davon aus, dass du trotzdem leben wirst. Und ich drücke die Daumen, dass du nicht um dein Leben springen, sprinten, kämpfen musst.
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich würde jetzt sagen, das wird schon, aber ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, ein freudigeres Thema, was diese Folge eigentlich füllen sollte. Es geht mal wieder ums Gaming. Direkt zack, Hälfte der Zuhörer verloren.
Weiß ich nicht.
Also das kann man jetzt hier aber auch nehmen für, wenn ihr keine Ahnung von Gaming habt oder Ahnung habt zur Inspiration, was man vielleicht an Titeln sich anschauen möchte oder sich sparen will. Eventuell zustimmend dabei nicken oder vielleicht komplett anderer Meinung sein. Dann diesmal machen wir einen Rückblick aufs Jahr und einen Ausblick aufs Neue, was wir uns vielleicht erhoffen.
Genau, ist jetzt natürlich nicht das Alleroriginellste, einen Rückblick zu machen, so seine besten Spiele des Jahres zusammenzustellen, aber es ist halt der Unterschied, dass wir besonders viel Ahnung und Geschmack haben. Deswegen ist das, glaube ich, dann doch noch etwas wert, vor allem für Leute, wie gesagt, die jetzt vielleicht nicht so den Überblick haben, was im letzten Jahr so oder im... Ich bin total verwirrt, ne? Wir haben jetzt aktuell noch dieses Jahr. Ich spreche jetzt konsequent vom letzten Jahr, auch wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt eigentlich noch dieses Jahr ist.
Ja, dieses Jahr passiert nichts mehr, ist schon rum.
Ja, ich glaube, wir stehen keine großen Releases mehr an. Aber ja, wer vielleicht keinen Überblick hat, was letztes Jahr rausgekommen ist, der kann da vielleicht ein bisschen ein oder zwei Titel mitnehmen.
Möchtest du mit dem ersten anfangen, was dich dieses Jahr bewegt hat?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe mich jetzt tatsächlich auf Releases konzentriert, die halt auch dieses Jahr rausgekommen sind. Das ist nicht zwingend das, was ich am meisten gespielt habe. Ne? Ich bin tatsächlich ein bisschen wieder alten Süchten verfallen. So RimWorld oder das ewige Spiel meines Lebens, Slay the Spire, mit dem ich mittlerweile... Oh, es wird noch eine halbe Stunde zu 2500 Stunden, sehe ich gerade. Ich muss mich mal eben verabschieden für 30 Minuten.
Ja, damit habe ich sehr viel. Ich Villager entführen.
Ja, gut, Minecraft kommt noch dazu, ja, allerdings erst seit kurzem, habe ich noch nicht so viel Zeit mit verbracht. Ja, also es waren einige ältere Sachen, mit denen ich wieder viel Zeit verbracht habe, aber auch einige neue. Und das erste, was da so auf meiner Liste steht, wäre Jagged Alliance 3. Das ist ja ein Spiel, was für viele gar nicht mehr denkbar war, weil der Höhepunkt der Reihe bisher ja eigentlich Jagged Alliance 2 war. Das ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, um die 20 Jahre müsste das schon her sein. Und seitdem gab es hier und da mal Versuche, die Jagged Alliance-Reihe vorzuführen. Ich habe da Jagged Alliance Wildfire zum Beispiel im Kopf. Ich glaube, teilweise sind diese Spiele gar nicht komplett schlecht angekommen. Aber es war einfach nicht das, was die Leute sich erhofft haben. Ob Jagged Alliance 3 jetzt das ist, was die Leute sich erhofft haben, weiß ich nicht genau. Ich habe da durchaus auch kritische Stimmen gehört. Allerdings ist mir persönlich das verhältnismäßig egal, denn ich habe Jagged Alliance 2 zwar damals gespielt, allerdings war ich da halt noch relativ jung und habe die Großartigkeit von rundenbasierten Taktikspielen noch nicht erkannt. Das ist heute anders. Und deswegen hat mir Jagged Alliance 3 wirklich sehr gut gefallen. Auch, weil es, was auch ein Kritikpunkt für einige Leute ist, sehr stark in Richtung XCOM geht. Mhm. Wie gesagt, ich kenne Teil 2 nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob es da diese strikte Trennung zwischen Weltkarte und Gefechten gab, aber das erinnert wirklich schon sehr stark an XCOM. Wobei ich sagen muss, dass da die Weltkarte, also der Strategie-Layer sozusagen, sogar ein bisschen besser ist als XCOM 2, was ich für eins der besten Spiele der letzten 10 Jahre halte. Also das wird schon was heißen. Und ich habe mich bei Jagged Alliance 3 wirklich sehr zu Hause gefühlt als großer XCOM-Fan. Über die Thematik lässt sich streiten. Ne? Das ist letztlich ja wieder so ein Rebellion in einer Bananenrepublik oder so kann man es grob umreißen. Ne? Also das klassische Ding, was man halt aus den Vorgängern schon kennt. Man heuert eine Söldnertruppe an und so. Und naja, es entspinnt sich durchaus eine Geschichte, in denen auch relativ markante Charaktere eine Rolle spielen. Aber am Ende geht's halt wirklich um die Strategie auf der Weltkarte und um die Gefechte. Und ja, ich fand es sehr schön. Es ist durchaus abwechslungsreich. Ich habe 70 Stunden damit verbracht. Ich habe es nicht durchgespielt. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall noch vorhab. Aber ich habe so einiges vor, was Gaming angeht. Insofern mal gucken. Aber ja, Jagged Alliance 3 war meine Entschädigung dafür, dass XCOM 3 weder released wurde, noch angekündigt wurde, noch irgendwie bekannt ist, ob es in Entwicklung ist. Es hat ein bisschen meine Sucht nach Spielen dieser Art gestillt.
Deckt sich aber auch relativ gut mit dem, was ich davon gehört habe, weil bis jetzt alle, die ich kenne, die es gespielt haben, es tatsächlich lieben.
Es gibt wenig, was man daran kritisieren kann aus meiner Sicht. Ich glaube, es sind halt wirklich vor allem die alten Fans von Teil 2, von denen es halt wirklich viele gibt, ne? Das ist ja wirklich ein sehr, sehr beliebtes Spiel gewesen. Ich glaube, das sind hauptsächlich die Leute, die wirklich irgendwie Kritikpunkte finden. Also letztlich die Punkte, in denen der dritte Teil vom zweiten abweicht. Das wird halt höchstwahrscheinlich kritisiert werden, wie das nun mal so ist.
Die sind auch meistens nicht so in meiner Bubble, weil in unserem Alter, wie du schon gesagt hast, waren wir zum letzten Jagged Alliance sehr jung.
Ja, es geht. Also ich kenne tatsächlich persönlich einige Leute in meinem Alter, die, oder sogar noch etwas jüngere, die Teil 2 damals gespielt haben, die halt einfach das Genre ein bisschen früher für sich entdeckt haben. Hm. Aber es stimmt schon. Ich glaube, im Schnitt ist die Spielerschaft von Jagged Alliance heutzutage wirklich ziemlich alt.
Ziemlich alt.
Naja, ich meine ziemlich alt, so aus der Sicht des durchschnittlichen Call of Duty-Spielers sind das alles Omas und Opas.
Vor allem aus Sicht des durchschnittlichen Fortnite-Spielers, glaube ich.
Siehst du, ich bin so alt, dass für mich das Klischeespiel der Jugend noch Call of Duty und nicht Fortnite ist.
Ja, bei Fortnite fangen wirklich kleine Kinder mit der Switch in der Hand schon an. Oh, meine nicht, nein.
Sehr gut. Ja, hast du bei Jagged Alliance 3 irgendwie Ambitionen gehabt, selber reinzugucken? Ich glaube, XCOM und so, das ist ja jetzt nicht so unbedingt dein Ding, oder?
Ja, es ist nicht unbedingt mein Steckenpferd, aber es hat schon verlockt, weil man relativ viel dann auch davon gesehen hat und das sah auch echt verlockend aus. Aber das ist halt wieder so ein Titel, was unglaublich viel Zeit braucht, was ich dieses Jahr so gar nicht hatte, weshalb ich alles, was irgendwie hübsch und interessant, aber zeitspielig, also nicht kostspielig, sondern zeitspielig ist, habe ich alles komplett so, okay, kannst du eh nicht anfangen, fängst du gar nicht an, guckst du hier und da ein paar Streams und schmachtest dem hinterher und fragst dich, ob das was für dich gewesen wäre, weil es ist halt einfach ein Spiel, da brauchst du mehr als 2 Stunden am Tag.
Geht eigentlich. Das ist nicht unbedingt so erforderlich, dass du lange Sessions hast. Es sollten halt möglichst viele Tage sein, an denen du dann 2 Stunden investieren kannst. Also ja, die Kampagne ist schon recht umfangreich, das stimmt.
Ja, auf alle Fälle ist das ein Spiel, was gerne ein paar Stunden mehr Zeit investiert wissen würde. Deswegen ist das bei mir leider auf der Strecke geblieben. Aber es sah sehr hübsch aus. Also was ich in den Streams geschaut habe, das fand ich interessant. Aber mein Jahr ist gestartet mit Mechabellum, was ich schon während der Testphase gespielt habe und im Mai dann auch als Early Access Release Spiel mitgezogen bin. Das ist so eine Art Auto-Battler, in dem du deine Einheiten allerdings auf deinem Feld so platzieren musst, dass die auf die entsprechenden Einheiten zulaufen, die denen am nächsten sind. ähnlich wie diese ganzen Auto-Chess-Geschichten, aber mit mehr Maschinen und anderen, ein bisschen anderen Mechanics. Ich muss sagen, das ist auch bis jetzt etwas, was ich sehr gerne spiele. Er ist in den letzten Zeiten ein bisschen kurz geraten, aber sonst ist das immer mein Spiel gewesen, mit dem ich bis morgens früh in die Nacht bzw. in den Morgen gezockt habe. Also es war nicht selten, dass wir die Runden gezogen haben bis, keine Ahnung, so 5 bis 6 Uhr morgens. Meine Familie mich für bekloppt erklärt hat, aber schon gewohnt war, dass ich dann halt morgens ins Bett gekrochen bin, wenn alle anderen aufstehen. Und jedes Mal, wenn es dann hell wurde und die Amseln gezwitschert haben, ich zum Fenster rausgeschaut habe und mich wieder geschämt habe dafür, dass es so früh geworden ist.
Oh, das schönste Gefühl, wenn die Vögel anfangen zu schreien und man schon schön am Zocken ist.
Ja, wenn man dann kein schlechtes Gewissen haben muss, ist das schön. Aber für mich war das so ein, oh nein, ich werde heute wieder nur 2 Stunden Schlaf haben.
Hm. Ja.
Das ist der große Nachteil daran. Aber das ist mega. Für jeden, der so Auto-Bettler mag, definitiv mal in Mechabellum gucken. Dich hatte das, glaube ich, gar nicht verlockt, ne?
Nein, also ich habe es ja gesehen bei dir im Stream. Ich habe da nicht bis morgens um 6 zugeguckt, aber ich kann mit dem Genre halt nicht wirklich was anfangen. Allerdings habe ich auch quasi keine Erfahrung damit. Das klingt aber für mich wirklich nicht ansprechend. Also letztlich kommt's da ja, glaube ich, vor allem so auf Truppenkomposition an. Mhm. Und dann werden die Einheiten in den Krieg geschickt. Das ist irgendwie was mir bei klassischen Echtzeitstrategiespielen schon nicht gefällt, so abwägen, was hat der Gegner, was brauche ich und dann entsprechend die Armee zusammenstellen, ist einer der Gründe, warum ich rundenbasierte Strategie bevorzuge. Da hat man das zwar auch, aber irgendwie ist das da angenehmer für mich. Und ja, sowas wie Mechabellum ist das ja eigentlich auf die Spitze getrieben oder besteht eigentlich nur daraus.
Ja, deswegen spiele ich auch gerne Duos, weil man sich dann gegenseitig noch ein bisschen carryen kann. Weil manchmal hat man dann sich vielleicht etwas verschätzt oder hat auf Risiko gesetzt und kackt dann doch ab. Dann deswegen ist der zweite Partner noch da, um vielleicht noch was zu reißen. Und teilweise war es dann wirklich so, dass immer einer von beiden dann gecarried hat, bis der andere sich wieder gefangen hat.
Ja, so diesen Prozess des Sich-Fangens, den gäbe es halt bei mir nicht.
Sagst du jetzt. In Wirklichkeit sitzt dein Meisterstratege.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, also mein Strategiebedürfnis ist durch rundenbasierte Sachen auf jeden Fall gedeckt. Und ich glaube, das könnte auch ein sehr frustrierendes Spiel sein, wenn es auch hauptsächlich PvP ist, soweit ich weiß. Oder nur.
Ja, es ist PvP.
Ich gehe halt immer davon aus, dass Leute solche Spiele länger spielen, intensiver spielen als ich und deswegen auch besser sind. Und das frustriert mich dann.
Ja, das ist frustrierend, wenn es mal wieder ein Update gab, weil dann kommst du teilweise ins Spiel, es gibt neue Einheiten, komplett andere Mechanics und dann sitzt du da so, okay, keine Ahnung, neues Spiel, ich bin jetzt doof. Herzlichen Dank. Hm. Aber das passiert dann allen, auch wenn man viel gespielt hat.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe versucht zu verstehen, was ihr da im Stream macht und irgendwie Gefallen daran zu finden, aber es hat nicht so funktioniert. Ja, ich habe stattdessen ein Spiel, was, glaube ich, auch in Streams recht beliebt war, beziehungsweise 2 Spiele, ein Double Feature sozusagen, aus 2 doch recht ähnlichen, aber eigentlich auch völlig unterschiedlichen Spielen, die so ein bisschen als die hochgeschätztesten Indie-Games des Jahres gelten, wobei da auch ein bisschen fraglich ist, inwieweit das noch Indie ist. Nämlich zum einen Dredge und zum anderen Dave the Diver. Hm. 2 Spiele, in denen man Fische fängt.
Und unterschiedlicher nicht sein können.
Ja, im Prinzip schon. Also klar, man fängt Fische, das ist, also kann man sagen, ist die Haupttätigkeit? Nee, eigentlich bei beiden nicht. Bei Dredge vielleicht schon eher als bei Dave the Diver. Also Dave the Diver ist ein ganz abgefahrener Genre-Mix. Eigentlich managt man ein Sushi-Restaurant, muss da tatsächlich sich auch um die Bedienung so ein bisschen kümmern und um die Einrichtung. Allerdings, tagsüber ist man damit beschäftigt, die Zutaten für die Gerichte zu sammeln. Das heißt, man zieht sich einen Taucheranzug an und taucht und fängt Fische. Und dabei bleibt es nicht, sondern man entdeckt dann auch Dinge im Wasser und es entspinnt sich eine ziemlich absurde Story. Es ist aber sehr unterhaltsam und ich finde, das funktioniert wirklich gut, diese ständige Abwechslung zwischen Unterwassererkundung, was jetzt ja nicht so, ich sag mal, spannend und vielleicht angsteinflößend ist, wie es zum Beispiel bei Subnautica war. Ne? Das ist, was das angeht, immer noch meine absolute Referenz, weil es unglaublich umgesetzt wurde, wie man da Unterwasserwelten entdeckt. Aber was halt durch die ständige Abwechslung und vor allem auch durch diese Story, die sich entspinnt, wo eigentlich immer noch einer draufgesetzt wird vom Abstrusitätsgrad, ist das wirklich ganz witzig. Ja, und auf der anderen Seite Dredge. Ich fasse das übrigens zusammen, weil es in Dave the Diver mittlerweile auch ein Dredge-Update gibt. Also Sachen aus Dredge treten dann in Dave the Diver auf.
Okay.
Ja, ja, das ist ganz interessant. Man kann da wohl Kreaturen aus Dredge in Dave the Diver dann finden. Ich habe es leider noch nicht gespielt, seit das Update draußen ist, aber das wurde vor kurzem, ich glaube, anlässlich der Game Awards angekündigt und auch gleich released. Ja, Dredge würde ich fast als Horrorspiel bezeichnen. Ist es nicht ganz. Es hat aber eine Lovecraft-Atmosphäre und auch Story. Ne? Im Prinzip ist man auch ein Fischer, der so in eine merkwürdige, etwas abgeranzte Gegend kommt, da mit Fische fangen und verkaufen seinen Lebensunterhalt bestreiten will. Aber dann erzählen die Leute einem irgendwie immer merkwürdigere Sachen und man merkt relativ schnell, dass man sich vielleicht auch nicht nachts raustrauen sollte, weil man dann Halluzinationen oder vielleicht doch nicht hat. Irgendwelche fiesen Sachen tauchen auf und manche der Fische sind auch merkwürdig deformiert. Also da geht es schon mit düsteren Kräften zu. Es hat eine Eldritch-Atmosphäre, wie man so schön sagt. Ja, also es ist halt 1:1 Lovecraft im Prinzip. Und auch da entspinnt sich mit der Zeit eine Story. Ich finde, sie bleibt immer noch ein bisschen unkonkret. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich bin jetzt bei der, ich glaube, dritten Stadt- oder Inselgruppe sozusagen von, ich meine 5, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Story an sich hält mich jetzt nicht so dran am Spiel, aber es ist halt durchaus entspannt, da zu fischen und Materialien zu sammeln, um sein Boot abzugraden und so. Die Atmosphäre nutzt sich vielleicht irgendwann ab, bei mir jetzt noch nicht. Finde ich ganz cool. Ist ein völlig anderer Ansatz rein stimmungsmäßig als Dave the Diver. Ne? Dave the Diver ist eigentlich ziemlich fröhlich und so. Dave ist auch ein toller Charakter, ist eine frohe Natur sozusagen. Auch wenn er teilweise fiese Dinge erlebt. Ja, also wie gesagt, zwei der beliebtesten Indie-Spiele. Gerade bei Dave the Diver ist es so ein bisschen so, dass es eigentlich kein Indie-Spiel ist, weil da schon eine Menge Leute am Werk waren und auch Geld dahinter steckt. Es ist leider so ein bisschen die Angewohnheit, dass Spiele mit Pixel-Grafik mittlerweile grundsätzlich als Indie bezeichnet werden, was halt großer Quatsch ist.
War Dave the Diver das Spiel, was irgendwann die Diskussion aufgeworfen hat, ab wann es ein Indie-Game ist, ob ein Indie-Game einen Publisher haben darf?
Ja, ich meine schon. Das war halt auch im Rahmen der Game Awards so ein Thema, weil es sicherlich für das beste Indie-Spiel in Frage kam. Ich glaube, es war dann am Ende nicht nominiert. Ich habe die Diskussion nicht bis zum Ende verfolgt, aber ich glaube, da kam das auf, ja. Ja, also ich habe auch viele Stimmen von echten, in Anführungsstrichen, Indie-Entwicklern gelesen, die das natürlich auch irgendwie ankotzt, ne? Die dann mit, also entweder alleine oder mit halt wirklich einem kleinen Team von, was weiß ich, 5 Leuten, ganz grandiose Spiele auf die Beine stellen. Und ja, wenn da wirklich verdammt viele Leute dran sitzen oder halt Geld durch einen Publisher reinkommt, dann kann man das Label Indie wirklich hinterfragen.
Das ist halt echt die Frage, ne? Wer hat denn den Stempel gegeben? Sie selbst oder die Leute drumherum?
Ich denke tendenziell schon die Leute drumherum. Wie gesagt, da wird halt vieles einfach nur an der Grafik festgemacht. So wie viele Leute wahrscheinlich auch nicht verkraften, wenn ein Indie-Spiel einfach mal richtig überragende 3D-Grafik hat, wirklich State of the Art ist oder so. Ich glaube, viele haben zum Beispiel Kingdom Come Deliverance nicht als Indie-Spiel akzeptiert. Was es, glaube ich, im Prinzip schon ist. Sah halt nur besser aus als die meisten AAA-Spiele. Deswegen wären viele Leute nicht auf die Idee gekommen. An sich ist es aber auch egal, ne? Also von mir aus ist Dave the Diver auch ein AAA-Spiel. Kann man jetzt auch nicht so sagen. Aber das macht's ja nicht schlechter.
Nö. Ich habe mich auch nur gerade gefragt, eigentlich rein theoretisch bräuchte man da noch eine andere Rubrik, weil es ist nicht AAA, aber es ist kein Indie. Also muss es irgendwas dazwischen geben mit einfach nur so ein Spiel.
Ja, erstmal ist es nur ein Spiel. Also es gibt halt schon das Label Double A, was hin und wieder mal verwendet wird. Ich glaube, das ist schon für sowas gedacht, so halbwegs. Also ne, vielleicht ein kleines Team, etwas, wo nicht die Masse an Kohle hintersteckt, was aber zum Beispiel auch ein Publisher hat. Also ich meine, darauf kommt es ja letztlich an. Ne? Wenn du einen Publisher hast, dann bist du eigentlich nicht Indie. Dann bist du nicht unabhängig.
Ja, ich finde auch. Sobald du einen Publisher hast, also wenn von vornherein ein Publisher mit dahinter steckt, dann ist es nicht Indie. Kann natürlich sein, dass du als Indie-Entwickler anfängst und später einen Publisher findest. Dann würde ich aber sagen, es ist immer noch ein Indie-Titel, weil es halt als Indie gestartet ist.
Ja, es ist halt schwierig, ne? Ich meine, ist Minecraft ein Indie-Spiel? Kann man das wirklich noch sagen? Eigentlich auch nicht so wirklich.
Mittlerweile nicht mehr.
Eben, und das ist ein Projekt, was von einer einzigen Person ursprünglich mal gestartet wurde. Ja, du hast, glaube ich, beide nicht gespielt. Worauf hättest du theoretisch mehr Bock? Dredge oder Dave the Diver?
Schwierig, aber ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich Dave nehmen. Schon allein von der Aufmachung her ist Dave halt bunt und quirlig und unter Wasser forschen und so. Und Dredge ist ja wirklich eher duster. Und wenn ich die Farbpalette beschreiben sollte, würde ich sagen Matsch.
Ja.
Es sind sehr viel gedeckte Braun-, Schwarz-, Grautöne und bei Dave natürlich das Korallenriff an Farben.
Ja, das stimmt. Das sieht auch ziemlich gut aus. Das kann man von Dredge jetzt wirklich nicht behaupten. Also der Stil wird halt konsequent durchgezogen, aber das ist jetzt wirklich kein Grafikwunder. Man muss mit dem Stil schon ein bisschen was anfangen können. Ne? Also ich bin da nicht so der Fan von, auch wie die Menschen aussehen und so, ist nicht ganz so mein Stil. Dann doch lieber den Pixel-Art-Style von Dave the Diver.
Ja, ich schätze das auch mal so ein, dass Dave the Diver ein bisschen entspannter ist.
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das entspanntere Spiel, was man auch nebenbei zocken kann, während man irgendwie einen Stream guckt oder was auch immer man macht, das ist wahrscheinlich tatsächlich Dredge. Weil du da halt wirklich einfach rumschippern kannst. Du musst halt aufpassen, dass du jetzt nicht irgendwie zu lange draußen bleibst mit deinem Schiff, mit deinem Boot. Und hier und da ein Hindernis ausweichen oder so. Aber bei Dave musst du schon aktiver sein.
Ja, Sauerstoff geht dir aus, ne?
Genau, erstmal das. Und du hast halt durch diesen Tag-Nacht-Wechsel mit einerseits Unterwassererkundung, andererseits Sushi-Restaurant, hast du eh eine Abwechslung. Du kannst, also das Sushi-Restaurant, das ist nicht entspannt. Das ist wirklich Stress.
Und das kann man nicht skippen.
Nö, das ist eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, die Abwechslung schätze ich ja durchaus auch wert. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein entspannendes Spiel ist.
Wirkte immer so entspannt, weil man sieht ja hauptsächlich dann, wie sie durch das Wasser tauchen und irgendwelche Dinger finden.
Ja, alles unter Zeitdruck. Und es gibt halt feindliche Fische und sonstiges Getier. Das gibt's bei Dredge so gesehen jetzt auch nicht, wenn du tagsüber nur mit deinem Boot fährst. Oder kaum, sagen wir mal.
Ich habe mich trotzdem für Dave entschieden. Und mein nächstes Spiel, das im Juni rauskam, ist aber von der Farbpalette her so gar nicht Dave the Diver. Und zwar ist im Juni endlich nach 10 Jahren circa Diablo 4 erschienen.
Ja.
Ich habe lange mit Diablo 3 rumgehangen. Tatsächlich ein Spiel gewesen, was ich immer wieder angefangen habe, viele Seasons mitgespielt habe. Und das erhoffe ich mir auch immer noch von Diablo 4. Es hat das gestartet. Ich habe mit der ersten Season auch die Story durchgespielt. Fand's okay. Story hatte ich mir mehr erhofft. Aber ich hoffe, da kommt noch irgendwann irgendein DLC-Content-Update oder sowas, wo ich sagen werde dann so, ja, Diablo 4 ist jetzt endlich geil. Ansonsten, ich denke mal, die meisten werden wissen, was Diablo ist, für alle, die es nicht wissen. Du hast eine Top-Sicht, du guckst aus der Vogelperspektive auf den Charakter und die Welt und schlachtest dich durch Horden und Dungeons voll mit Dämonen und bösen Getiers und Zauberern, bist in diesem Teil der Dämonin Lilith auf den Fersen und hast ein wenig was einen Engel im Nacken sitzen, der vielleicht gut, vielleicht aber auch nicht ist. Vielleicht etwas wahnsinnig. Also ich muss ja sagen, diesen komischen Fanatikern von der Kirche habe ich von Anfang an nicht getraut. Die waren ein bisschen zu hardcore. Ja, nicht so eine happy Geschichte, aber trotzdem habe ich da schon viele Stunden reingebuttert.
War das bei Diablo 3 nicht auch so, dass das am Anfang nicht unbedingt so gut ankam und dass das dann auch nach einer Weile erst so richtig als ja der neue Standard sozusagen etabliert war?
Ja, es hat sehr, sehr lange und einige Versuche gebraucht. Also ich habe es auch seit Release gespielt, da war das halt so, ja okay, kann man halt spielen. Mit dem DLC Reaper of Souls hat's dann endlich gekippt und es wurde endlich ein richtig cooles Spiel. Also da gab's dann Charaktere mehr, einige Level und Karten mehr. Die haben auch einiges an den Karten selber, die schon bestanden, überarbeitet und geändert. Und ab da hat's dann auch angefangen, wo die Seasons rauskamen. Da hattest du dann deinen Würfel und dann immer wieder so ein bisschen verändertes an den Effekten, was du mit dem Würfel dann veranstalten konntest. Kanaes Würfel, wo du halt deine Items oder Fähigkeiten aufwerten, abändern konntest. oder wo halt irgendwelche Random-Effekte mitgezogen wurden. Das war dann so der Start-up, wo ich sagen würde, da war das Spiel auch wirklich cool. Also ich glaube, Mytale hat viel für viele verändert. Und darauf hoffe ich bei Diablo 4 auch noch. Es muss nicht von Anfang an cool sein. Es ist erstmal ein guter Anfang. Jetzt die erste Season mit den Vampiren war auch interessant. Ich dachte erst, Vampire passen gar nicht rein, aber irgendwie hat es doch ganz gut gepasst. Ich bin schon seit länger nicht mehr drin gewesen, aber mal schauen, was die nächste Season bringt. Kommt ja jetzt auch im neuen Jahr.
Ja gut, aber dann ist ja zumindest so ein gewisser Track Record da, dass das Ganze noch verbessert wird. Also die Lebensdauer von Diablo 3 war am Ende ja dann doch sehr lang, wie du sagtest.
Mhm.
Insofern glaube ich, da kann man durchaus eine Hoffnung haben.
Ja, die letzte Season von Diablo 3 ging tatsächlich bis zum Release von Diablo 4.
Holy shit. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ja, ob ich da nochmal reingucken werde, weiß ich allerdings nicht. Also ich habe es auch gespielt. Ich habe Diablo 3 nicht gespielt. Ich weiß nicht genau, welchen Teil ich gespielt habe. Diablo 1 oder 2 oder beide. Auf jeden Fall nur sehr kurz, weil ich es sehr ermüdend fand. Und ich musste mich durch Diablo 4 auch ein bisschen durchquälen, weil mich die Story überhaupt nicht gecatcht hat. Ja, und bei der Season habe ich, glaube ich, bis Level 5 oder so gemacht. Dann hat es mir eigentlich auch gereicht. Und ich habe mich gefragt, warum ich das jetzt nochmal machen soll. Und auch das Ganze auf einer höheren Weltenstufe nochmal zu spielen, da, weiß ich nicht, habe ich keinen Reiz drin gesehen.
Ja, das Spiel ist halt viel grinden, Gear verbessern, bessere Items finden, nochmal besser ausgerollt zu finden. Ich glaube, das ist halt der Hauptaugenmerk bei Diablo, weshalb du auch die Seasons mitmachst.
Ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mein Bild am Ende, mit dem ich relativ zufrieden war. Natürlich an dem einen oder anderen Stat konnte man noch was verbessern, aber ich habe mich damit wohlgefühlt, war auch relativ mächtig und damit war mein Ziel erreicht. Es war halt nicht so, dass mich das Spiel derart irgendwie überzeugt hat, es mit einem anderen Ansatz, also mit einem anderen Bild nochmal zu versuchen und mit demselben schon gar nicht, weil wozu? Aber ich bin halt für diese Art von Spiel, glaube ich, nicht empfänglich, wenn ich da zurückdenke an Path of Exile oder Grim Dawn, da hatte ich halt dieselben Probleme, dass ich es nach relativ kurzer Zeit eigentlich immer schon sehr ermüdend fand. Und ich wollte jetzt immer mich vergewissern, ne, ob das beim Branchenführer auch so ist. Dachte mir, bevor ich Diablo 3 anfange, ja, dann warte ich lieber direkt auf Diablo 4, hab's versucht, hab gesehen, es gefällt mir immer noch nicht, also kann ich's auch lassen. Aber ich meine, es ist schön, wenn diese Reihe jetzt fortgesetzt wird, ist ja auch ein absoluter Klassiker mittlerweile. Und wenn Leute das gut finden, dann, ja, sollen sie. Es sei ihnen gegönnt.
Hoffen wir, dass da gute Seasons und noch gute DLCs kommen.
Ja. Etwas, bei dem man auch Massen an Viechern abschlachtet, habe ich allerdings gespielt. Und zwar sind ja seit, oh, ich weiß nicht seit wann, seit 2-3 Jahren, initiiert wahrscheinlich durch Vampire Survivors, diese Art von Spiel, die, ja, wie auch immer sie genannt werden, Reverse Bullet Hell oder Survivor-like oder was auch immer. Es gibt ja, glaube ich, noch keinen hundertprozentigen Genrebegriff dafür, aber die sind ja sehr populär geworden. Hab da einige dieses Jahr wieder gespielt. Brotato zum Beispiel ist auch erst dieses Jahr rausgekommen, wusste ich gar nicht. Ich glaube, das war im Early Access vorher. Ja.
Oh, dann habe ich, das habe ich auch gespielt.
Da bin ich auch immer noch dran, weil ich da die Achievements komplettieren will. Ich finde es irgendwann sehr, sehr schwer. Aber das ist ein sehr schönes Spiel. Aber das war gar nicht meine Wahl, weil ich nämlich bis vor 10 Sekunden gar nicht wusste, dass Brotato erst dieses Jahr rausgekommen ist. Sondern meine Wahl ist tatsächlich Army of Ruin. Ein nicht ganz so bekanntes Survivor-like, das erst einmal auffällig durch eine etwas fortschrittlichere Grafik als Brotato zum Beispiel besticht. Aber darum soll es gar nicht gehen. Sondern bei Army of Ruin hat man unzählige verschiedene Charaktere, verschiedene Waffen, die alle nach und nach freigeschaltet werden müssen, hat viele, viele Challenges, hunderte, also die extremsten sind sowas wie, ja, beende das Level ohne dich zu bewegen und so. Und Army of Ruin war dieses Jahr mein Achievement-Grinding-Spiel sozusagen. Irgendwelche absurden Challenges in immer schwerer werdenden Levels, bei denen man gezwungen wird, unterschiedlichste Charaktere zu spielen, unterschiedliche Builds sozusagen. Und das habe ich tatsächlich geschafft zu komplettieren in unter 100 Stunden, da bin ich überrascht. Aber das ist tatsächlich das Spiel, was mich aus dieser Richtung am meisten überzeugt hat bisher. Mhm. Noch mehr als Brotato. Ich finde, das hat ein perfektes Maß an Zugänglichkeit, aber gleichzeitig Schwierigkeit, allerdings halt auch Lernkurve. Weil du merkst wirklich, wie du einfach besser wirst, wie du dich mit den Kombinationen der Waffen und Skills vertraut machst. Ich hatte hier die Motivation, mich selber irgendwie dem perfekten Bild anzunähern und nicht, wie jetzt vielleicht bei Vampire Survivors, das der Fall war, mir das rauszusuchen, was man da am besten macht. Weil ich eben auch durch die ganzen Challenges dazu getrieben wurde, mich dem anzunähern. Also ja, ich kann es nur empfehlen. Kostet 8 €, ist also für ein Spiel dieser Art unbeschreiblich teuer, muss man ja sagen.
Also mehr als 5 € gebe ich da ja nicht aus.
Ja, aber man kann wirklich viel Zeit damit verbringen, ne? Auch wenn man es nicht komplettiert. Da sind schon einige Stunden drin. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen.
Ich habe mir tatsächlich jetzt erstmal angeguckt, wie das Spiel überhaupt aussieht, ob ich das kenne. Ich habe es aber nicht auf meiner Liste. Ich habe auch versucht, nicht mehr so viele von diesen ganzen Vampire-Survivor-Ablegerspielen auf dem Computer zu haben, weil ich irgendwann, also als es ganz neu war, bin ich fast bei allem Möglichen mitgezogen. Irgendwann hast du dann halt super viele Spiele, die in die gleiche Richtung gehen, die du halt alle zur Hälfte dann gespielt hast. Vampire Survivor hat sich ja auch selbst weiterentwickelt. Irgendwann ist halt die Frage, brauchst du da wirklich noch 10 weitere Ableger von?
Ja, das stimmt.
Aber wenn du jetzt sagst, dass du da in unter 100 Stunden gespielt hast, das impliziert ja schon, dass du ein paar Stunden mehr drin hattest.
Also es kommt halt darauf an, ob man sich durch diese Komplettierung motivieren lässt. Mhm. Aber wenn ja, dann kann man da sehr viel Zeit mit verbringen. Ja, ich habe auch das Problem, dass ich sehr viele Spiele dieser Art zumindest angespielt habe. Also in diesem Jahr Death Must Die sehe ich da gerade. Das ist eins, wo ich aktuell ein bisschen rumspiele. Soulstone Survivors, Halls of Torment zum Beispiel noch. Ich finde, man kann schon verhältnismäßig schnell feststellen, ob das jetzt ein Spiel ist, was etwas für einen ist. Und mein Gott, dann hat man halt 2-3 Stunden drin verbracht. Die sind ja auch alle wahnsinnig billig, die Spiele. Also im Sinne von günstig.
Günstig.
Ja. Da kann man sich das meines Erachtens schon mal angucken und dann entscheiden.
Ja, die Hürde beim Kauf von den Spielen ist immer sehr gering.
Ja, das ist wahr. Hast du denn bei Vampire Survivors mal wieder reingeguckt? Weil ich habe da von den DLCs, glaube ich, gar keins gespielt. Ich habe das schon ewig nicht mehr angeguckt.
Ja, es ist ein bisschen her, dass ich da reingeschaut habe. Aber ich habe auch irgendwann so nach einer Ewigkeit nochmal gestartet und gemerkt, okay, es ist sehr viel an mir vorbeigegangen, was ich nicht mehr mitgemacht habe. Hm. Und ja, es sind mehr Karten, ich glaube Items, Charaktere, die ich noch nicht hatte. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man muss jetzt auch Dinge finden auf der Karte, um irgendwas anderes freizuspielen.
Ja, das hattest du auch zu der Zeit, wo ich noch gespielt habe, auch schon, ne? Irgendwelche Secrets finden, irgendwelche Kombinationen finden, die dann irgendwas freischalten. Das ist etwas, was mir auch nicht so gefallen hat. Sowas hast du bei Army of Ruin halt gar nicht. Hm. Da weißt du, was zu tun ist, du weißt, was deine Challenge ist und du hast keine Secrets irgendwie. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen, so diese Art von Spiel und dann das, was Vampire Survivors da noch teilweise gemacht hat. Und Brotato, Level 5 zufällig schon mal geschafft?
Ha, ha, ha.
Okay.
Ich bin so mies in dem Spiel. Ich bin froh, wenn ich es mal schaffe, so eine Runde bis Level 20 durchzumachen.
Ja.
Und aber Flo, meine bessere Hälfte, der hat sich das am Handy nochmal geholt und da wirklich alles 100% fertig. Er hat das komplett durchgezogen.
Ja, ich arbeite dran, aber ich bin zu schlecht. Das habe ich übrigens noch länger gespielt als Army of Ruin. Da bin ich schon über 100 Stunden hinaus.
Kommt bei ihm wahrscheinlich auch hin. Es gab eine Zeit, da saß er die ganze Zeit mit dem Handy irgendwo in der Ecke. Da wusstest du ganz genau, Brotato. Den nächsten Charakter durchspielen, die nächsten Challenges fertig kriegen.
Aber grundsätzlich ist das schon ein cooles Spielprinzip, so allgemein, finde ich. Mhm. Und auch, dass das relativ günstige Spiele sind. Ich meine, das ist ja jetzt kein komplett billiger Kram und es erfordert ja in der Regel auch Skill. Und da dann wirklich, ja, um die 100 Stunden für was auch immer so ein Spiel kostet, in der Regel 3 bis 5 € oder so, es ist ja eigentlich lobenswert.
Ja, definitiv. Also ich finde auch, also das ist sein Geld auch wirklich wert, auch so Spiele wie Brotato. Es sieht nicht so aufwendig aus, aber es sind die Mechanics dahinter, die das Ganze interessant machen, wo du rein theoretisch wirklich überlegen kannst, mit welchem Charakter sich wie was aufbaut an den Stats und halt dementsprechend gehen kannst. Also ganz offensichtlich, ich mach das nicht. Ich will nicht so viel denken und erst recht nicht rechnen. Ich mach das auf gut Glück. Eventuell schaffe ich es deswegen nicht mehr so wahnsinnig weit. Ich habe jetzt auch nicht den Skill, der das ausgleicht. Aber es macht trotzdem Spaß. Ab September habe ich was gespielt, was überhaupt nicht in die Richtung geht. Was aber auch ein Spiel ist, was 10 Jahre nach seinem Vorgänger gekommen ist.
Oha.
Und ich habe eigentlich anfangs gar nicht gedacht, dass ich das so viel spielen werde. Ich dachte mir so, ach ja, kannst ja mal reinschnuppern. Payday 3.
Oh.
Ich habe halt Payday 2 immer nur mal so ein bisschen geguckt, aber dadurch, dass das halt einfach schon 10 Jahre alt ist, mich nicht überwunden, das dann wirklich anzufangen. Und ohne Partner zu haben, mit dem du dich wirklich absprechen kannst, stelle ich mir schwierig vor. Payday 3 kam dann im September diesen Jahres und das habe ich dann wirklich mit anderen Leuten zusammen gespielt und hatte auch Spaß dran. Aber ich muss sagen, das letzte Level muss ich noch spielen, um es durchgespielt zu haben, weil wir angefangen haben, dann so Level 1 auf normal, auf sackschwer und auf komplett Stealth. Statt einfach einmal in normal alles durchzuspielen und dann zu sagen, okay, jetzt schalten wir den Rest frei. Ich find's cool, weil du halt auch einfach mal nicht dich komplett durchballern musst, sondern einfach mal ruhig bist, guckst, wo ist der Gegner, wo laufen die Wachen in der Gegend rum, dass dich keiner sieht. Die Gimmicks freischalten, dass du die halt irgendwann alle freigelevelt hast, die teilweise wirklich viel bringen. Über Kameras gucken und mehrere Ziele, also mehrere Gefahrenpunkte markieren, ist sehr hilfreich. Und dann braucht man noch das Quäntchen Glück, das ich meistens nicht habe. Das heißt, ich komme aus einem Raum raus, mache die Tür auf und stehe direkt vor einem Guard. Da-dam, sneaky Runde vorbei.
Ja.
Und dann wurde doch geballert und dann wurde stressig und dann rennt man und dann versucht man die Sachen noch einigermaßen zusammenzuklauben, ohne drauf zu gehen.
Ist das denn noch genießbar, wenn es dann erstmal ans Ballern geht? Also ich habe Payday 2 damals gespielt. Wir hatten da meistens so eine Dreiergruppe. Das geht dann schon, ne? Also alleine oder zu zweit stelle ich es mir wirklich schwierig vor. Mit drei Leuten ist halt ein KI-Typen noch dabei. Das ist dann noch okay. Ist ewig her, aber soweit ich weiß, war es wirklich nicht angenehm, wenn es dann wirklich um Schießereien ging. Weil die Cops, die dann ankommen, halt alle komplette Bullet-Sponges sind. Du ballerst wirklich ohne Ende.
Hm.
Und auf höheren Schwierigkeitsgraden kannst du das eigentlich gar nicht machen, weil die einfach so übermächtig sind, dass du keine Chance hast.
Also auf sackschwer brauchst du es wirklich nicht mit durchballern machen, finde ich, weil du bist halt super schnell down. Du kriegst die Gegner nicht runter. Und es kommen so viele. Wenn du da auffliegst, dann hast du halt einfach verloren. Aber auf einer normaleren Schwierigkeitsstufe, würde ich sagen, geht klar. Irgendeine Runde war auch mal, da ist unser Killcount mal hochgegangen auf circa 300.
Ach du Scheiße. Ist auch ein bisschen unrealistisch, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wo das Ganze spielt, aber welche Stadt hat 300 sofort einsatzbereite Polizisten, die sich da mal eben an die Front begeben?
Ja, und auf einmal kommen da SWAT und Ninjas und sowas.
Okay.
Du musst halt gucken, dass du dann relativ schnell fertig wirst, weil irgendwann hast du halt, wie gesagt, diese Ninjas, die dann einfach ankommen und dich umnocken. Und ab da wird es schwierig, das zu überleben.
Ja, ich habe da irgendwie gar nicht so den Drang gehabt, das zu spielen. Obwohl ich, wie gesagt, Payday 2 damals zumindest eine ganze Weile gespielt habe. Ich weiß nicht. Mir ist der Entwickler irgendwann unsympathisch geworden, weil da, glaube ich, bei Payday 2 auch viel Bullshit gelaufen ist. Ich glaube, es hieß mal seitens des Entwicklers oder des Publishers, dass eigentlich niemals bezahlte Updates kommen sollen oder DLC oder so. Wenn ich gerade bei Steam gucke, es gibt DLC im Wert von knapp 190 Euro für Payday 2. Nun gut.
Mhm.
Und auch das Feedback für Payday 3, ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber so richtig wahnsinnig überragend war das ja auch nicht. Ich weiß eigentlich auch nicht, was die Leute daran gestört hat. Also ich habe da nicht so den Einblick.
War sehr durchwachsen. Ich glaube, es waren hauptsächlich die Leute, die Payday 2 gespielt haben, die gesagt haben, das ist halt doof, weil alles irgendwie anders ist. Die wollten halt in Payday 3 ein komplett neues Spiel haben, haben von UI bis Weapon-Feedback alles Mögliche umgestellt und das ist wohl überhaupt nicht Payday 2. Da ich das nicht gespielt habe, habe ich den Kritikpunkt, kann ich halt selbst für mich nicht nachvollziehen. Ich fand's okay so, aber es ist sehr, sehr durchwachsen.
Und es ist da auch noch so, dass man quasi Missionen grinden muss, weil das hat mich bei Teil 2 auch gestört. Irgendwie hast du da eine Weltkarte gehabt, auf der dann die Missionen quasi zufällig auswählbar waren. Also eine zufällige Auswahl der Missionen konntest du anwählen. Und es hieß dann, ja, das wird jetzt gegrindet, damit wir unseren Charakter aufleveln können, um neues Zeug freizuschalten. Und du hast zigmal dieselben Missionen gemacht. Und irgendwann hast du natürlich auch Spieler in deinem Team gehabt, insbesondere wenn du auf die ganz schlimme Idee gekommen bist, mit Randoms zu spielen. die halt die Missionen schon quasi auswendig konnten. Und es gab ein einziges richtiges Vorgehen, wie eine Mission angegangen werden muss. Das ist dann das, was mich schon massiv abturnt. Ist das jetzt auch noch so halbwegs so?
Tatsächlich nicht. Oh. Und ich bin ganz froh drüber. Also du hast im Moment so einen Zeitstrang, wo du deine einzelnen Missionen auswählen kannst, die von der Hauptstory herkommen. Und die kannst du auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen machen. Es kommen irgendwann noch über so DLCs, Season Pass Geschichten mehrere Raubzüge dazu. Richtig grinden, würde ich sagen, muss man das derzeit auch nicht, außer du möchtest das wirklich auf allen Schwierigkeitsstufen und Versionen durchgespielt haben. Und das Gute ist, es gibt nicht nur einen richtigen Weg, um einen Raubzug erfolgreich durchzuführen.
Ja, was heißt einen richtigen? Also ein Vorgehen, das eine sehr, sehr viel höhere Erfolgschance hat als andere, sagen wir mal. Ich würde halt grundsätzlich eher intuitiv an die Sache rangehen, nämlich natürlich mit den Mates absprechen und vorher die Lage analysieren und so. Aber wenn halt vorher schon klar ist, was man machen muss, wo man sich positionieren muss, um irgendwie Erfolg haben zu können. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man einen Erfahrenen im Team hat, dass das dann negativ zu tragen kommt.
Das kann sein, aber ich spiele auch nicht mit Randoms oder so und zu zweit geht das, dann hast du halt zwei NPCs, die bleiben aber, während du sneaky bist, einfach draußen. Die kommen erst mit ihrer Maske rein, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder wenn du dich wirklich durchballerst. Oder die lassen dich da in Ruhe machen, zu zweit kann man das auch. Ich weiß gar nicht, ob man das auch alleine schafft, ich glaube sogar schon. Dauert halt länger dann.
Ja, es wäre cool, wenn man den KI-Kumpanen dann irgendwie Anweisungen geben könnte. Ich weiß nicht, ob das geht.
Ja, so Kleinigkeiten, sowas wie rette mich oder nimm die Tasche mit.
Also du kannst jetzt nicht sagen, hier KI-Kumpel 1, positionier dich da an die Stelle und sag was, wenn du auf dieser Kamera was siehst oder so. Ja, okay.
Nee, leider nicht.
Ja gut, ist glaube ich auch nicht darauf ausgelegt. Ne? Das ist ja glaube ich schon absoluter Multiplayer-Fokus.
Ja, die KI, die warnt dich zwischendurch mal vor einem Guard oder einer Kamera, aber das ist halt so sporadisch irgendwas, was in deiner Nähe dann ist. Oft, wo du dir denkst so, Genius, ich stehe vor der Wache, ich weiß, dass die da ist.
Ja, aber kannst ja gerade die Augen zu haben oder so. Deswegen auf Nummer sicher gehen, ist nicht verkehrt. 10 Jahre waren das seit Payday 2, das stimmt. Das habe ich, glaube ich, auch vor 10 Jahren das letzte Mal gespielt, gefühlt. Bei meinem nächsten Spiel ist es nicht 10 Jahre seit dem letzten Release her, sondern in den letzten 10 Jahren wurden aus dieser Reihe gefühlt 10 Spiele released, nämlich The Legend of Heroes, wo dieses Jahr der aktuelle Teil oder der im Westen aktuelle Teil, das ist immer so eine Sache mit internationalen Releases, weil es eine JRPG-Reihe ist und die Spiele kommen in Japan teilweise 2 Jahre vorher raus als in einer englischen Übersetzung im Westen. Aber ja, da kam dieses Jahr Trails into Reverie heraus. Und das ist sozusagen ein Abschluss eines Story-Arcs in dieser Reihe. Es gab da bisher 3 Arcs, die in Trails into Reverie quasi zusammengeführt werden. Wobei Trails into Reverie dann noch so halb ein Teil der Trails of Cold Steel-Reihe ist, was der 3. Arc war sozusagen. Und ja, es ist einfach eine ganz großartige Reihe. Es hat eine, wie gesagt, übergreifende und mittlerweile sehr komplexe Story mit sehr vielen markanten Charakteren in einer, so zum Beispiel aus politischer Sicht, schon recht klar definierten Welt. Also das ist alles eine ziemlich interessant aufgebaute Spielwelt mittlerweile. Und es ist halt von den reinen Mechaniken her mit das Beste, was ich so im JRPG-Bereich kenne. Es ist rundenbasiert, spielt auf einem Grid, also ist jetzt nicht nur so rein menübasiert wie jetzt die älteren Final Fantasy Teile oder so, aber es ist immerhin noch rundenbasiert, ne? Es hat nicht solche merkwürdigen Anwandlungen wie besagte Final Fantasy Reihe, die mittlerweile ja mit rundenbasierten Rollenspielen nicht mehr viel oder eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, sondern es ist eigentlich ein relativ klassisches JRPG mit ordentlicher Charakter Customization, mit einem System, was mich irgendwie immer an das Materia System aus dem ursprünglichen, aus dem originalen Final Fantasy VII erinnert, aber noch ein bisschen komplexer ist. So dass man viele Möglichkeiten hat, sich auszutoben, was die Charaktere und deren Gestaltung angeht. Und da das Ganze, wie gesagt, 3 Story-Arcs zusammenführt und auch viele Charaktere aus diesen drei Arcs auftreten und auswählbar sind, kann man seinen Squad, was üblicherweise aus vier Charakteren und ich glaube drei auf der Ersatzbank sozusagen besteht, aus einem Roster von ungefähr 50 Leuten zusammenstellen. Hm. Das ist halt die ganzen aus der Cold Steel Reihe, aus der Trails in the Sky Reihe und aus der mittleren Reihe, die glaube ich keinen dedizierten Namen hat, umfasst, so dass man da wirklich wahnsinnig viele Freiheiten hat. Storymäßig hat es mich nicht hundertprozentig überzeugt, weil man merkt schon, es ist eigentlich der Sinn, diese drei Arcs zusammenzuführen, funktioniert meines Erachtens nicht hundertprozentig. Da hat mir Trails of Cold Steel ein bisschen besser gefallen, die vier Teile, die es da gab. Aber es ist trotzdem ein absolut tolles Spiel, mit dem ich dieses Jahr meine Liebe für The Legend of Heroes wiederentdeckt habe. Und ja, das ich jedem nur empfehlen kann. Es ist insgesamt eine Serie, die ein bisschen zu unbekannt ist für meinen Geschmack. Auch wenn Cold Steel da, glaube ich, ein bisschen was geändert hat. Vielleicht auch, weil es als erste Unterreihe dieser Serie nicht nach einem PSP-Spiel aussah. Denn da kommt die Reihe ursprünglich her und die ersten beiden Story-Arcs, die sehen auch exakt so aus, ne, mit einer relativ reduzierten isometrischen Ansicht.
Hm. Aber ja, wie du schon sagst, das ist sehr unbekannt. Ich wusste es vorher auch nicht, dass es das gibt. Also ich habe es mir auch angeschaut, es sieht interessant aus und ich habe noch nie davon gehört.
Ja, es ging lange nicht. Es gab keine wirklichen Veröffentlichungen. Vor einigen Jahren wurde dann Trails in the Sky, da gibt es drei Teile von, die wurden auf Steam in einer englischen Übersetzung rausgebracht. Dadurch ist es ein bisschen bekannter geworden und halt dann durch Cold Steel, was da noch ein bisschen mehr nach einem zeitgemäßen Spiel aussieht. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass Trails into Reverie daran viel ändert, weil das zu spielen, ohne mindestens Cold Steel zu kennen, ergibt eigentlich keinen Sinn. Deswegen werden da nicht viele Leute neu mit einsteigen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Reihe anzugucken. Und wenn man halt diese PSP-Mechaniken und Grafiken nicht verkraftet, dann kann man auch mit Trails of Cold Steel anfangen. Sind halt vier Teile. Ich habe damit grob überschlagen 800 Stunden verbracht. Da hat man also auch einiges mit zu tun und das wird dann auch der Grund sein, warum du es wahrscheinlich nie spielen wirst.
Ja, ich hoffe es ja irgendwie. Es gibt so viele schöne Spiele, wo das jetzt mitunter dazu gehört, was ich gerne mal spielen würde.
Ja, aber wenn auch nur einer unserer Hörer oder Hörerinnen mit dem Gedanken spielt, Final Fantasy 16 sich zu holen und sich dann stattdessen vielleicht für Trails of Cold Steel entscheidet, dann habe ich mein Werk vollbracht, dann bin ich zufrieden. Also wenn man bereit ist, Zeit in ein JRPG zu investieren, dann sollte man die Legend of Heroes-Reihe, konkret Cold Steel und dann irgendwann halt Trails into Reverie auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Es sieht auf alle Fälle hübsch aus.
Inzwischen ja, wie gesagt, das sind dann auch relativ aktuelle Spiele ab Cold Steel 3. Die anderen, da lagen halt zwischen dem ursprünglichen Release und dem Steam-Release halt auch einige Jahre, deswegen sehen die nicht ganz zeitgemäß aus. Auch Cold Steel 1 und 2 nicht.
Ach ja, aber wer darüber hinwegsehen kann und sich eventuell auch die alten Final Fantasy-Spiele noch geben kann oder geben möchte, der schafft das auch.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, ich spiele zurzeit auch Spiele, die würdest du nicht anfassen.
Payday zum Beispiel? Oder Diablo?
Ja, das wären schon mal zwei Titel. Aber der vierte Titel in meiner Liste, der ist, ich glaube, irgendwie unterwältigend, wenn man es sieht, aber beschreibt ganz gut mein Spielejahr. Ich habe irgendwann über diese Demo-Aktion von Steam eine Demo von einem Such- und Wimmelbild gespielt. Find All Teil 4 Magic. Das ist eine Mischung aus Malbuch und Wimmelbild. Du hast eine riesige Blanko-Malbuchseite und musst dann halt bestimmte Sachen finden. Sowas wie finde 10 Hasen. Und wenn du dann alle Sachen gefunden hast, dann werden die Stück für Stück angemalt. Wenn du halt, sagen wir mal, den Verkaufsstand dann alle Sachen entdeckt hast, dann wird der auf einmal bunt. Und irgendwann hast du deine ganze Karte bunt und dann kannst du in das nächste Areal weiterreisen und ab da dann wieder weitersuchen. Find All Teil 4 ist dieses Jahr rausgekommen und hat mich dazu veranlasst, mindestens die ganze Reihe zu spielen. Also ich habe das von 1 bis 4 jetzt durch. Hab da auch die Zeit-Challenges gemacht. Das fand ich ganz nett. Im ersten Teil hat es dann noch gehießen, ja, und jetzt musst du das in so und so vielen Minuten schaffen. Und ich glaube, die schwierigste Stufe, es war aber auch das kleinste Spiel, du sollst das in 5 Minuten schaffen oder so. Keine Ahnung, auf alle Fälle in super kurzer Zeit. Und das habe ich dann immer so zwischendurch, wenn ich da so ein paar Minuten auf irgendwen gewartet habe oder sowas, dann habe ich das schnell im Computer dann versucht zu schaffen, weil das ja eh nur ein paar Minuten sind. Und auch wenn du eine Minute länger gebraucht hast und das Ziel verkackt hast, dann warst du immer noch dabei. So eine Zeit-Challenge gibt es in den anderen Teilen leider nicht. Aber das ist auch alles etwas größer. Und wenn ich dann überlege, dass ich da so ein riesiges quasi Liporello habe, was ich dann halt finde und suche und mit Farbe fülle. Also wenn ich das innerhalb von einer Stunde alles füllen soll, dann ist das schon krass wenig Zeit. Aber Wimmelbildspiele, die haben es dieses Jahr für mich so zwischendurch sehr gefüllt. Also ich habe da mittlerweile auch andere Titel, die nicht zu der Reihe gehören.
Ja, aber diese 4 Teile Find All insgesamt wahrscheinlich dann doch etwas unter 800 Stunden Spielzeit.
Ja, ja. Vor allen Dingen wegen der Zeit-Challenges.
Ja.
Nee, aber die sind echt cool. Vor allen Dingen einer von den Teilen hat auch noch so einen integrierten Spieleautomaten, wo du dann auch noch deine Challenges hattest.
Also ich würde gar nicht sagen, dass ich sowas nicht spielen würde, denn Wimmelbildspiele, also wirklich die Spiele, die zum Beispiel von Artifex Mundi in riesiger Anzahl quasi auf den Markt geschissen werden, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Das habe ich früher tatsächlich viel häufiger gespielt, als ich jemals zugeben würde. Das sind halt so Spiele, die man wirklich gut nebenbei spielen kann. Oder auch verkatert zum Beispiel. Ich glaube, in dem Zustand habe ich auch einige dieser Spiele gespielt. Man muss halt nicht denken.
Nö. Nee.
Du hast halt noch so Alibi-Rätsel mit drin. Also ich glaube, hier bei Find All, da geht's ja wirklich nur ums Suchen dann. Ne? Das ist ja wirklich reines Wimmelbildspiel. Ja, bei den Artifex Mundi-Sachen, da hast du ja die, also immer dieselben Rätsel in jedem Spiel, die du dann irgendwann auch blind machen kannst. Aber manchmal reicht das halt auch. Ich weiß nicht, ob so ein Spiel, was nur aus Suchen besteht, mich jetzt reizen würde, aber ich würde es gar nicht ausschließen. Vor allem, wenn ich sehe, dass hier so ein Spiel auch mal 80 Achievements hat, wo man also ein bisschen sich auch leiten lassen kann, quasi durch die Achievements oder ja, durch die Challenges eben, wie du sagst. Vielleicht riskiere ich da mal einen Blick.
Ja, also die Find-All-Reihe kann ich jetzt empfehlen. Die ist ganz nett. Die ist hübsch gemacht. Du kannst da halt nicht zu viele Details machen in dem Spiel, weil es halt sehr fette Line-Art sind. Und wirklich sehr an so ein Malbuch erinnern. Es gibt auch andere Spiele, da kannst du krass weit reinzoomen und musst wirklich nach Details suchen. Aber die Spiele sind auch mit viel Liebe zum Detail gemacht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich sowas in die Richtung machen möchte. Aber Wimmelspiele, einfach so Kopf aus und such einfach nur die Sachen zusammen. Und dann fehlt dir der letzte Vogel irgendwo.
Ja. Und die Zeit läuft runter, damit du die 5-Minuten-Challenge schaffst. Das ist dann ja wieder Stress. Das ist ja nicht so das entspannte Spielen, das ich haben möchte.
Ja, das ist aber auch nur im ersten. Da geht es auch. Da hast du eine überschaubare Größe vom Level her und du kannst dir irgendwann merken, wo die Sachen sind.
Ja, ich sehe ja auch gerade, diese ganze Reihe kostet insgesamt aktuell im Sale knapp 4 €. Also da kann man auch nicht so wirklich viel falsch machen.
Nee, da kannst du nicht viel falsch machen.
Ja, mal schauen, so als kleiner Snack zwischendurch.
Ich meine, die Artifex Mundi-Spiele, Enigmatis und Co., wusste ich ja, dass du die spielst. Aber ich hätte gedacht, dass das wirklich zu stumpf wäre hier. So, finde einfach Dinge und klick sie an.
Es klingt halt weniger stumpf als die Artifex Mundi-Spiele.
Echt? Die haben wenigstens noch Story, die erzählt wird.
Ja, aber hast du jemals eine dieser Stories mitbekommen, die da erzählt wird? Also,
ja.
In Ausnahmefällen. Enigmatis ist schon eines der besten Beispiele. Aber ansonsten ist das weitestgehend einfach nur Quatsch. Kompletter Bullshit.
Ja, aber ich kriege die Story trotzdem mit. Vielleicht Kopfschütt-Hint, aber ich bekomme sie mit.
Ja gut, du hast ja auch die Story bei Diablo 4 mitbekommen, das habe ich ja auch nicht so wirklich.
Ja.
Vielleicht nehmen wir das einfach unterschiedlich wahr.
Was mich aber auch traurig macht, weil ich mehr von der Story erhofft hatte, als dann da vorkam. Vor allen Dingen, nachdem ein paar Leute sagten so, und, wie fandst du das Ende? Ja, unterwältigend.
Ja, die Story hat mich zu dem Zeitpunkt eh schon verloren, deswegen war mir das dann auch egal an dem Punkt.
Na, ich hatte mir wesentlich mehr Tiefe erhofft.
Ja, Story hat mein letztes Spiel auf der Liste auch ein bisschen zu bieten. Also meine Liste ist jetzt nicht irgendwie sortiert oder so, ne, aber es ist halt durchaus mein Spiel des Jahres. Und auch das ist jetzt sehr, sehr unoriginell, denn ich glaube, jedes Medium, was nicht besonders edgy sein möchte, hat es zum Spiel des Jahres gekürt. Die Rede ist natürlich von Baldur's Gate 3. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, ich fand Divinity Original Sin, insbesondere den zweiten Teil, schon großartig. Und ich finde, Larian Studios haben hier einfach das, was sie schon hatten, noch verbessert. Das Ganze ins D&D-Universum gepackt. Und herausgekommen ist einfach ein Spiel, was der Pen-and-Paper-Erfahrung einfach so nahe kommt, wie es eben nur geht. Also ich habe das noch nie in einem Computerspiel so erlebt, dass wirklich es sich anfühlt, als wenn du am Tisch sitzt und ein Pen and Paper spielst. Also ich habe zum Beispiel meinen Charakter aus Pen and Paper Runden, an denen ich teilgenommen habe, nachgebaut, was geht, weil es halt das D&D-Regelwerk ist, deswegen lässt sich das einfach übertragen. Der hat dann zufällig auch genau die gleichen Probleme gehabt wie in den Pen and Paper Runden. Sprich, er lag die meiste Zeit am Boden, aber er konnte weit springen, immerhin. Und das ist ja durchaus auch so aufgemacht, ne? Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber die Tatsache, dass du wirklich animierte Würfelproben hast, ne? Würfel, die rumrollen, das macht so einen Unterschied. Das macht das ganze Spiel so genießbar und man wird dem, oder ich zumindest, auch nicht überdrüssig. Das ist auch beim 200. Würfelwurf irgendwie noch cool. Mhm. Und du hast halt durchaus ein Gefühl der Freiheit in diesen drei Akten, im zweiten nicht so sehr, der ist ein bisschen eingeschränkter, aber du hast schon das Gefühl, dass du hingehen kannst, wo du willst, dass du machen kannst, was du willst und irgendwie wird daraus schon was entstehen. Das Gefühl hat man im ersten Akt meines Erachtens am meisten, ich finde ihn auch durchaus am besten von den dreien, wobei du im dritten Akt dann, Achtung, Mini-Spoiler, in einer großen Stadt bist und deine Zeit da verbringst. Es fühlt sich ein bisschen eingeengt an im Vergleich zu der offenen Welt im ersten Akt, aber ja, das ist wirklich Mäkelei auf hohem Niveau. Zudem sind die Charaktere, die einem da an die Seite gestellt werden, deren Geschichte man erlebt, auch ziemlich interessant. Also Astarion ist ja irgendwie zum Meme geworden, der sexy Vampire. Aber auch so Shadowheart fand ich sehr cool. Oder Karlach, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie ausgesprochen wird. Egal. Ja, also storymäßig alles sehr genießbar, von den Mechaniken her großartig. Und ich glaube, mit Baldur's Gate 3 hat Larian jetzt auch so ein gewisses Grundwerk für kommende Spiele geschaffen, die nicht mal in der Baldur's Gate-Reihe stattfinden müssen, sondern wenn sie jetzt irgendwie Divinity Original Sin 3 machen, dann haben sie hier schon mal eine nahezu perfekte Engine dafür. Oder auch, ich weiß nicht, ob es schon User-Generated Content gibt, ob eigene Abenteuer damit erstellt wurden, ob das schon unterstützt wird. Ich habe mich da leider nicht informiert bisher. Aber auch dafür ist das wahrscheinlich ein Framework, was über Jahre den absoluten Standard darstellen kann.
Ich fand das aber auch krass, weil Pen and Paper kennt ja jeder. Dann sitzt man am Tisch mit den Würfeln und Stift und Papier und erlebt halt sein fiktives Abenteuer. Und das dann wirklich in so ein Roleplay am PC einzubauen, dass das immer noch so rüberkommt und so frei sein kann, aber gleichzeitig halt so ein richtiges Spiel ist, wo man halt durch die Gegend läuft, wo man wirklich seine Figuren auch sieht und die halt einfach Dinge machen und eventuell Sachen verpatzen, wo du denkst so, scheiße, das war jetzt kritisch kacke. Oder wo du einfach mal einen Gegner von der Klippe stößt, mitten im Kampf. Ups.
Ja.
Fand ich mega cool.
Und gerade wenn du so Dinge machst, die dann doch irgendwie kacke sind, da finde ich, ist es bei Baldur's Gate auch so, dass man sich eher damit dann zufrieden gibt. Ich hatte da seltener die Motivation oder irgendwie den Gedanken, ja okay, das war jetzt nicht so gut, ich lade mal neu und sehe zu, dass mein Weg jetzt irgendwie optimal wird oder perfekt wird, sondern wie es halt in einem Pen and Paper auch ist, da kannst du auch nicht Quicksave, Quickload machen, es sei denn, du hast einen sehr gnädigen DM, aber in der Regel nicht. Da lebt man halt mit der Entscheidung und guckt, was dann passiert. Mhm. Bis man es vielleicht irgendwann endgültig verkackt hat. Das kann natürlich auch passieren, aber ich habe das immer einfach hingenommen, wenn ich irgendwas Suboptimales gemacht habe.
Ja, es kann ja auch einfach ein komplett anderer, cooler Storystrang draus werden.
Genau, und das ist ein Gefühl, das hatte ich zum Beispiel bei Divinity tendenziell noch etwas weniger, obwohl das ja auch schon stark in die Richtung ging. Aber hier wird es einfach so konsequent in diese Pen-and-Paper-Richtung umgesetzt, dass es auch dazu führt, dass man vielleicht motivierter ist, mit seinen Entscheidungen auch einfach mal zu leben. Wäre das ein Spiel für dich?
Ja.
Wie viele 100 Stunden? Ich habe nur 120 Stunden damit verbracht. Ich habe es aber auch nicht durchgespielt. Ich hänge noch im dritten Akt fest.
Ich bin noch nicht dazu gekommen. Meine bessere Hälfte hat sich das ja glücklicherweise geholt. Also werde ich es da irgendwann spielen. Aber ich sehe halt, wie, also das Jahr ist wahrscheinlich auch das nächste Jahr wird Zeit, was Zeit angeht, was wir uns selber irgendwo einteilen können, sehr spärlich sein und ist sehr spärlich gewesen. Dementsprechend habe ich es noch nicht angefangen, steht aber auf alle Fälle auf meiner To-Do-Liste. Es wird auch irgendwann angepackt, weil ich es halt einfach so cool finde. Und zu einer echten Pen-Paper-Runde fehlt mir hier mittlerweile so mein Kreis, weil sich alles so in der Welt verteilt hat. Und da habe ich dann die Möglichkeit, wenigstens alleine mein Pen and Paper durchzuziehen.
Ja, es ist tatsächlich ein ganz netter Ersatz eigentlich. Also du hast natürlich nicht die ultimative Freiheit, dass du theoretisch alles machen kannst, ne? Aber ich fand das schon ganz gut. Meine Pen and Paper Runde ist jetzt auch ja seit Corona nicht mehr aktiv gewesen und irgendwie seit einem Jahr wird geplant, das wieder aufleben zu lassen, aber bisher ist nichts draus geworden. Deswegen ja, war es für mich auch so ein bisschen Ersatz dafür.
Ja, aber wird definitiv angepackt. Ich sehe halt, wie weit meine bessere Hälfte gekommen ist mit dem bisschen Zeit, was er hatte, und es ist nicht viel.
Interessant fände ich bei dem Spiel ja den Multiplayer, wobei ich da schon diverse Stimmen gehört habe, dass das nicht unbedingt die Stärke des Ganzen ist. Also ich kann nichts weiteres dazu sagen. Ich würde mir eigentlich vorstellen, dass das durchaus funktionieren kann. Ich habe aber auch Divinity, wo es ja auch schon einen Multiplayer gab, nicht oder nur ganz, ganz kurz mal mit mehreren Leuten gespielt. Ja, meines Erachtens kann das funktionieren, aber ich glaube den Leuten mal, die sich damit auskennen, die das für nicht ganz so optimal befunden haben.
Das weiß ich nicht.
Und ich glaube, wenn du jetzt vorhast, Baldur's Gate 3 im Multiplayer zu spielen, dann hast du genau dieselben Probleme wie mit einer Pen-and-Paper-Runde. Ne? Irgendwie sich darauf zu verlassen, dass vier Leute, falls es zu viert geht, wahrscheinlich, stundenlang Zeit haben. Das ist natürlich dann immer eine Schwierigkeit.
Mhm. Da immer die richtigen Tage und Stunden zu finden, wird eher schwierig.
Ja.
Ja, mit Story kann mein letzter Titel an dieses Jahr gespielten Spielen, die ich cool fand, leider nicht so wirklich aufwarten. Aber dafür mit, ja, ich würde sagen mit Witz. Und zwar ist im Oktober diesen Jahres Lethal Company rausgekommen. Und ich wollte das unbedingt spielen, weil es mega witzig aussah. Aber es wollte keiner mit mir spielen, bis ich irgendwann gesagt habe, so ihr, jetzt ich habe meine bessere Hälfte ausgetrickst, dass das spielen muss. Und dann hatten wir ein Team und dann konnten wir spielen. Mit einem Team von bis zu 4 Personen reist man auf verschiedene Monde und Planeten und muss Schrott sammeln. Diesen Schrott musst du deiner Firma auf ihren Planeten zurückbringen und die gibt dir Geld dafür. Du hast jedes Mal, ich glaube, 3 Tage Zeit, 3 oder 4 Tage Zeit, um ein bestimmtes Ziel an Wert zu schaffen. Wenn du das nicht hinkriegst, fliegst du durch die Luftschleuse. Und der Witz an diesem Spiel ist, dass es im Grunde ein bisschen ein Horror-Comedy-Spiel ist. Du musst dich durch die Gegend schleichen, hast irgendwelche Viecher, die dir in den Basen und auf dem Planeten auflauern. Und sobald es dunkel ist, kreucht und leuchtest von diesen ganzen Viechern. Und es kann dann auch sein, dass du auf überschwemmte Planeten runter musst oder auf Planeten, die gerade dummerweise eine Sonnenfinsternis haben. Das heißt, komplette Zeit dunkel, komplette Zeit Monster. Und es ist halt irre witzig, wie die Viecher, die da teilweise den Kopf abreißen oder welche Gruselmomente kommen. Ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, dass ich eigentlich hinter den anderen her wollte, noch ein bisschen Schrott sammeln, gehe zum Haupteingang rein, sehe, wie ein riesiges dunkles Monster mit roten, mit leuchtenden Augen mich anguckt, an mir vorbeihuscht und irgendjemanden zu töten. Und ich nur, nope, da gehe ich nicht rein, rückwärts wieder rausgegangen bin. Hab mir gedacht, nee, das mache ich nicht mit. Sehr, sehr witzig, sehr empfehlenswert.
Ja, ich hatte das ja mitbekommen. Ich habe mich nicht so wirklich drüber informiert. Es klingt ein bisschen nach Deep Rock Galactic. Von wegen, also zumindest, dass du irgendwie Zeug in einem bestimmten Wert sammeln musst oder so.
Ja, wobei hier mehr dieses, kommst du lebend ins Schiff und vom Planeten wieder runter ist.
Ja gut, das ist bei Deep Rock Galactic auch nicht selbstverständlich.
Nee, aber es ist halt weniger diese Horrorkomponente.
Ja, das stimmt. Also ich kann mir irgendwie alles separat relativ gut vorstellen. Also so Horrorspiele, ja, bin ich jetzt gar nicht so ein Riesenfan von. Und dieses Sammeln theoretisch auch, aber das in Kombination und dann noch Comedy dazu, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass vieles von dem, was daran geil ist, auch aus Situationskomik im Multiplayer basiert, ne?
Ja. Definitiv.
Ich war von dem Grafikstil ein bisschen überrascht. Ich habe tatsächlich eben gerade zum ersten Mal wirklich bewusst mal bewegte Bilder davon gesehen. Ich kann das bisher nur von Screenshots eigentlich. Es sah immer ein bisschen komisch aus. In Bewegung geht das ja tatsächlich.
Ja, es ist so ein ganz komischer Retro-Look, der da erzielt wird. Und es ist definitiv auch kein AAA. Ich glaube, das ist, glaube ich, nur einer, der das entwickelt. Das ist ein Indie-Game. Und dafür, dass er das mal gerade eben so rausgehauen hat, gefühlt, ist das schon verdammt gut. Es hat auch noch nicht so wahnsinnig viel Content. Und Story halt auch nicht. Aber es ist halt irre witzig, das mit ein paar Freunden zu spielen. Wenn man irgendwelche Clips im Internet sieht, dann sind es meistens irgendwelche Menschen, die schreiend panisch durch die Gegend laufen, das totale Chaos ausbrechen lassen.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen, aber das wäre etwas, was das Spiel für mich schon wieder unsympathisch gemacht hätte, weil ich bei sowas dann immer denke, ja, erstens, du übertreibst jetzt ganz schön, normalerweise schreit man nicht, und zweitens, okay, das mag sein, dass in der Gruppe von Streamern oder so, dass die Charaktere sich da wunderbar ergänzen und dass die Gruppe, mit der ich das spiele, dann vielleicht eher lame ist und da solche Situationen vielleicht nicht entstehen. Also das ist halt bei derartigen Spielen immer so die Gefahr, ne?
Ja, ich muss auch sagen, wir kreischen und schreien auch nicht, aber wir haben jede Menge witzige Geschichten, die dabei passieren. Es macht echt Spaß. Wir hätten nicht gedacht, dass uns das so sehr packt, aber wir haben schon einige Runden dann auch gespielt, die etwas länger gingen.
Ich muss mir das wirklich erstmal angucken. Grundsätzlich sieht das nicht aus wie etwas, worauf ich Bock hätte. Mal gucken. Auf jeden Fall scheint es ja ambitioniert zu sein, was da noch so geplant ist. Von wegen, es soll einfach so viel Content reingeballert werden, dass das eine unendliche Spielbarkeit irgendwann hat. Tja, ist ambitioniert.
Viel Arbeit.
Ja, ja. Der Plan ist, dass es nach 6 Monaten den Early Access verlässt. Na gut, kann ja auch darüber hinaus noch supported werden. Ja, ich meine, es ist ja allgemein ziemlich gut angekommen, ne? Die Bewertungen bei Steam sind auch außergewöhnlich. Holy shit.
Das macht echt total Bock. Wir hätten es, also ich fand es ja schon interessant genug, um zu sagen, so hier Leute, wir müssen es spielen. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es uns sehr so, also so sehr packt. Wir haben das am ersten Tag. Wir wollten nur kurz so 1-2 Stunden oder so spielen und gegen 4 Uhr morgens haben wir gesagt, wir machen jetzt Feierabend und haben dann eigentlich den ganzen Tag so, boah, ich hätte so Bock, das jetzt weiterzuspielen, ich habe so Bock, das weiterzuspielen, das hat uns so gepackt, obwohl es eigentlich so stupide stumpf ist und wir eigentlich die ganze Zeit gestorben sind, weil wir natürlich das zweite oder dritte Ziel schon gar nicht mehr erreicht haben oder halt Pech hatten und auf irgendwelche Monster getroffen sind, die uns relativ früh gekillt haben und ja, dann war es futsch. Es macht trotzdem Spaß.
Ja, wenn man auf die Art von Spiel steht, ich kann es halt nicht einschätzen. Steam sagt mir, es ist ähnlich wie Deep Rock Galactic und Phasmophobia. Irgendwie klingt es auch ein bisschen, als wäre es eine Mischung aus den beiden. Keine Ahnung, ob ich eine Kombination dieser beiden Spiele haben wollen würde. Aber ich guck mal rein.
Ja, bitte. Ich freue mich über jeden, den ich davon überzeugen kann. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Spielpartnern. Ich verspreche auch nicht, gemein zu sein.
Naja, ob man eben glauben kann. Glauben kann man aber manches vielleicht nicht, was so neue Spiele-Releases angeht. Und die sind vielleicht auch nicht überwältigend gut. Nachdem wir jetzt unsere Listen der ganz besonders empfehlenswerten Spiele abgearbeitet haben, da noch mal kurz drauf einzugehen. Gab es denn für dich in diesem Jahr Spiele, von denen du dir viel versprochen hast, auf die du vielleicht sogar hingefiebert hast, bei denen dann vielleicht zu viel versprochen wurde oder die aus irgendwelchen anderen Gründen absolut nicht so waren, wie du es dir erhofft hast?
Ich würde sagen, erster Platz, unbestritten. Es kann keiner daran reichen, es ist The Day Before. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass dieses Spiel tatsächlich das wird, was es verspricht, dass es wird. So eine Mischung aus Zombie, Survival und Division würde mich absolut catchen. Weiß ich ganz genau, ich würde da Stunden drin verbringen, das wäre mein Spiel. Division 1 plus Zombies, hast du mich. Muss nicht mal eine riesige Open World sein oder so. Einfach nur die 2 Sachen zusammenwerfen und fertig ist. Aber nicht mal das hat es gemacht. Es war so enttäuschend.
Ich wollte gerade gucken, ob es denn wirklich in die Richtung irgendwie geht oder so. Aber ich finde das gar nicht auf Steam. Das ist ja komisch.
Ja, seltsam. Das war ja noch das i-Tüpfelchen. Also ich habe keine Ahnung, warum dieses Spiel rausgebracht wurde oder was da Beweggrund war, dass das alles so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Es wird ja gemunkelt, dass man über das Spiel nur andere Sachen promoten wollte und Werbung gemacht hat über irgendwelche anderen Kanäle. Wenn das wirklich so ist, muss ich sagen, allerunterste Schublade. Habe ich aber keine Ahnung von, deswegen werde ich das nicht so dahinstellen. Das Ding ist halt einfach, es wollte erst so eine Art Shooter sein. Dann hat man ewig nichts gehört, dann wurde es verschoben. Auf einmal sind irgendwelche Sachen aufgetaucht, wie das Spiel aussieht, und es war einfach ein billiger Abklatsch aus irgendwelchen Sachen, die in Asset-Shops zusammengekauft wurden und die Charaktere einfach nur durch eine tote Landschaft laufen. Die Zombies alle gleich reagiert und ausgesehen haben. Dann wurde ein Trailer gezeigt mit irgendeinem komischen Lamborghini, der durch die Straßen fährt, und du dich da fragst, Zombie Survival Division, warum fährt er ein Lamborghini? Was soll denn das? Und dann kam das Spiel raus und es war weder das eine noch das andere. Es gab kein Lamborghini und es wurde ein Extraction-Shooter. Und es sah aber genauso platt aus wie in diesem einen Video, wo einfach nur dieser Charakter durch die Gegend gelaufen ist. Du hast einfach mehrere Stellen in der Stadt, wo du hingehen kannst. Sound in der Stadt total nicht ausgeglichen. Mega buggy und laggy. Ja. Also ich würde sagen, enttäuschen trifft es nicht mal, oder?
Ich habe es leider nicht so verfolgt. Insofern hatte ich keine Hoffnung, die enttäuscht werden könnten. Aber was du gerade so beschreibst, ich muss gerade ein bisschen zurückdenken an die Anfänge von DayZ. Es klingt nicht so viel anders, nur dass DayZ halt kein Extraction-Shooter war. Ich meine, mit ein bisschen Jankiness quasi kann man ja leben, wenn das Spiel an sich eine gute Basis hat. Aber klingt ja so, als wäre das auch nicht gegeben.
Ich hätte es ja auch okay gefunden, wenn sie sagen, okay, wir haben uns krass verhoben und wir arbeiten noch dran. Das ist jetzt noch 2 Jahre im Early Access, weil wir halt einfach merken, wir schaffen das nicht. Wäre okay. Dann wäre es vielleicht ein hässliches Division mit Zombies. Aber da halt so einen Murks draus zu machen und halt immer wieder so krasse Trailer rausschießen wollen mit, oh, guck mal, wie geil wir sind. Und dann ist nichts davon wahr. Schwierig.
Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, inwieweit vielleicht auch die Erwartungshaltungen nicht berechtigt waren, weil wenn es um Enttäuschung geht und um Trailer, die zu viel versprechen und so, kommt mir dann zum Beispiel wieder No Man's Sky in den Sinn. Und ich bin ja ein großer Verfechter auch der ersten Version von No Man's Sky und ich bin der Meinung, dass die Leute sich einfach aus irgendwelchen Gründen zu viel davon versprochen haben, was aber so gar nicht vorgesehen war. Vielleicht war das hier auch so. Ja, ich meine, es spricht natürlich für sich, dass es katastrophale Bewertungen auf Steam hat und mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Also wird's das wohl nicht sein. Aber ich versuche da irgendwie noch vielleicht den Entwickler in Schutz zu nehmen, aber ich habe den Eindruck, das hat er auch nicht unbedingt verdient.
Nee, irgendwie nicht. Ich habe auch lange habe ich das verteidigt und ich habe auch gesagt, nee, die haben sich nur verhoben. Die haben sich gedacht, hier, wir haben das und das Spiel schon mal gemacht und jetzt machen wir sowas Krasses und haben dann während dem Entwickeln gemerkt, so Scheiße können wir gar nicht. Was steigt unsere Fähigkeiten oder Ressourcen?
Ja.
Und das ist vollkommen okay, sowas dann zuzugeben und zu sagen, Leute, das kriegen wir einfach nicht auf die Beine gestellt. Dauert vielleicht einfach ein paar Jahre mehr oder so. Keine Ahnung, aber halt nicht das, wie sie es gemacht haben. Dann nochmal so zu tun, als wäre der heile Welt und nee, natürlich kommt das jetzt. Wir haben jetzt nur nochmal eine Verzögerung, weil wir das ja jetzt auf eine neue Engine packen und so. Und dann kommt da nur Murks raus und nach 3 Tagen sagt das Studio auf einmal so, ja, supporten wir jetzt nicht mehr. Übrigens, wir machen unsere Firma jetzt zu, weil wir sind pleite.
Ja, ist halt blöd, wenn der Hype sich dann schon verselbstständigt hat sozusagen, wenn die vielleicht realisieren, dass das so nicht machbar ist, was sie sich versprochen haben. Ob es dann auch akzeptiert wird, wenn so ein Entwickler sagt, ja, nee, das geht so nicht, wir müssen jetzt erstmal alle Engine XY lernen, das dauert jetzt 5 Jahre und dann sprechen wir uns wieder. Ja, aber gut, es ist wahrscheinlich besser, als das in einem solchen Zustand dann auf den Markt zu werfen und dann wieder runterzunehmen. Das war auch eine krasse Aktion einfach.
Vor allen Dingen innerhalb von 3 Tagen einfach.
Ne? Ja.
Also da wurde auch nicht versucht, irgendwas zu verbessern.
Ich habe die Steam-Seite noch sehen können. Ich konnte es nicht mehr kaufen. Ich hatte ja kurzzeitig den Gedanken, ob ich es mir nicht mal angucken soll. So schlimm kann es ja nicht sein. Aber ja, mittlerweile kann man bei Resellern das Ganze noch kaufen für ein paar 100 €. Das wäre es mir vielleicht nicht wert.
Nee, nicht unbedingt. Außer du möchtest was von dem Scam deines Lebens erzählen.
Och nö. Nicht für ein paar 100 €. Für 5 € hätte ich es mir jetzt noch geholt, aber so nicht.
Nee, also insgesamt ist das alles sehr komisch abgelaufen. Das Thema war halt einfach, der erste Trailer war einfach heftig. Das Problem an der ganzen Geschichte, die haben einfach eine Firma beauftragt, einen krassen Trailer mit ihren Vorgaben zu machen. Und die haben natürlich einen krassen Trailer rausgebracht. Sie hätten es halt einfach, wenn sie wirklich sehen, wir können das absolut nicht, entweder sagen müssen, Leute, wir stampfen das Projekt ein, halten sich einfach darüber bedeckt, bis sie es wirklich schaffen, irgendwas in die Richtung rauszubringen. Oder sagen, Leute, wir können das einfach nicht und wir werden etwas sehr viel Abgespeckteres machen.
Vielleicht ist es einfach eine groß angelegte Aktion, die das Bewusstsein bei Gamern wecken soll oder nochmal auffrischen soll, dass man vielleicht den Informationen im Vorfeld eines Releases nicht zu sehr vertrauen darf. Denn da wird ja auch gerne mal aufgehübscht. Das ist vielleicht in der Regel nicht so extrem wie in diesem Fall. Aber so diese ganze Praxis, dass sich Spiele rein über Vorbestellungen finanzieren quasi, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber das wird ja nicht zu Unrecht auch schon lange kritisiert.
Mhm.
Ja, dieser typische Ablauf von wegen Spiel wird gehypt, Spiel hat krasse Trailer und so, Vorbestellungen trudeln ein und zum Release sind alle enttäuscht. Gut, ich glaube nicht, dass das so ein Stunt war, der darauf aufmerksam machen soll, aber man kann sich's ja auch ein bisschen schönreden. Ja, schönreden habe ich auch versucht bei meiner Auswahl. Also, ich habe nur zwei Spiele, zweieinhalb, bei denen ich dieses Jahr wirklich halbwegs enttäuscht war. Das halbe ist Dead Island 2, allerdings bin ich da hauptsächlich enttäuscht, weil es nur im Epic Store released wurde und ich den nicht benutze und deswegen nicht in den Genuss kam, dieses anscheinend überraschend guten Spiels. Ist ja auch ein paar Jahre in Entwicklung gewesen, also, und mehrfach neu gestartet worden, soweit ich weiß, die Entwicklung.
Mhm.
Ist wohl ganz gut geworden, werde ich leider erst erfahren, wenn es auf Steam rauskommt. Nein, also was mich ein bisschen oder ziemlich stark enttäuscht hat, ich werde versuchen, nicht zu sehr rumzunörden, aber es ist AEW Fight Forever. AEW Fight Forever ist ein Wrestling-Spiel. AEW ist All Elite Wrestling, das ist eine amerikanische Wrestling-Promotion für die Leute, die damit nicht so vertraut sind, die vor 4 Jahren oder vor fast 5 Jahren an den Start gegangen ist und dem ewigen Branchenführer WWE mal Konkurrenz gemacht hat und dabei auch ziemlich erfolgreich ist und auch meine Liebe zum Wrestling wieder erweckt hat. Ich verfolge AEW seit Anbeginn regelmäßig und die machen halt vieles besser und vieles anders als WWE und das ist wirklich geil. So, was bisher zum großen Glück fehlte, war ein Videospiel. Denn da ist WWE ja auch schon seit so vielen Jahren ganz gut dabei. Ich glaube, die ersten WWE-Spiele gab es in den 80ern. Ja, aber da fehlt es an Konkurrenz. Und zu diesem Zweck wurde AEW Fight Forever entwickelt. Und gleichzeitig haben sie da einen Entwickler oder ein Studio namens Hughes ins Boot geholt. Und die waren an relativ legendären Spielen damals noch unter dem Banner der WWE beteiligt. Und viele Leute meinten, ja, Hughes, das kann gar nicht in die Hose gehen. Denn die haben ganz klassische WWE-Spiele oder damals noch WWF-Spiele wie die frühen Teile der SmackDown-Reihe damals entwickelt. Und außerdem sollte das Gameplay aus dem wahrscheinlich bis heute meist gepriesenen WWE-Spiel oder WWF-Spiel WWF No Mercy, was Ende der 90er für das N64 rauskam, basieren. Ja, fast forward zu heute. AEW Fight Forever ist rausgekommen. Es zeigt sich, dass dieses Gameplay aus den späten 90ern irgendwie heute gar nicht mehr so gut funktioniert, weil es ein bisschen zu spartanisch ist. Und gerade im Vergleich zu den aktuellen WWE-Spielen, zu WWE 2K23 insbesondere, weil das, glaube ich, noch einen ziemlichen Sprung gemacht hat, ist das halt auch technisch, insbesondere grafisch, einfach nur lachhaft. Und hat außerdem von dem, was AEW anders macht als WWE, nicht so viel. Es gibt ein bisschen mehr Gewalt, sagen wir mal. So Sachen wie brennende Tische und Stacheldraht und so. Das hast du jetzt bei den WWE-Spielen vielleicht nicht. Aber das macht den Braten dann wirklich nicht mehr fett. Was man stattdessen hat, ist ein Roster, was klein und veraltet ist. Und es hat ein paar Geschäftspraktiken, die das theoretisch verbessern könnten, aber ich sag mal, sich Season Passes zu kaufen, mittlerweile gibt's 2 davon, für Preise ja so zwischen 20 und 30 Euro, wo dann 3 bis 4 Wrestler enthalten sind, es ist ein bisschen krass. Das ist tatsächlich allgemein unter AEW-Fans eine doch mittelschwere Enttäuschung gewesen. Viele haben noch versucht, sich da schön zu reden, aber mittlerweile haben etliche die Hoffnung einfach aufgegeben, weil es einfach vieles, was Standard ist, nicht bietet. Auch so Sachen wie Customization, ne? Character Creators in Wrestling-Spielen ist ein ganz großes Ding, in den WWE-Spielen zumindest. Das ist nahezu nicht vorhanden in diesem Spiel, so dass man auch selber das Roster jetzt nicht aktualisieren kann. Ja, dazu passt, die kürzlichen Rezensionen auf Steam sind jetzt sogar größtenteils negativ, da sind wir im 30%-Bereich, also ja, das ist leider ein ziemlicher Reinfall gewesen. Ich habe es 2 Stunden gespielt. Dafür, dass ich wirklich glühender AEW-Fan bin, ist das eine Schande.
Ganz viel Kopfschütteln.
Ja, aber der Rant ist hiermit beendet.
Der klang auch schon fast mehr traurig als wütend.
Absolut, weil da einfach Potenzial ist und das war auch, es ist auch so eine Sache, ne? Es war anderes angekündigt. Es war angekündigt, dass das ein Spiel ist, was jetzt über Jahre supported wird, wo immer wieder Content nachgeschoben wird. Der Content oder die Season Passes kosten nochmal die Hälfte des eigentlichen Kaufpreises. Das war eigentlich so auch nicht gedacht. Und es ist halt jetzt schon um mehrere Jahre veraltet. Da kann man nicht davon reden, dass das jetzt ein Spiel ist, was über Jahre die Fans dieser Promotion befriedigen wird.
Schade.
Ja, es bleibt die Hoffnung, dass da in Zukunft noch mal was Neues kommt, aber Wrestling-Fans müssen wahrscheinlich dann doch auf die WWE-Spiele zurückgreifen.
Vielleicht kann ich deine Stimmung dann ein wenig was heben. Man munkelt, dass Dead Island 2 nächstes Jahr auf Steam kommt.
Ja, wahrscheinlich wird es da wieder eine einjährige Exklusivitätsphase geben. Also früher oder später wird es auf Steam kommen.
Mhm.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn Dead Island 1 habe ich damals im Koop gespielt. Das war sehr toll. Das war ein schönes Spiel und ja, Dying Light ist ja quasi der spirituelle Nachfolger. Der geht ein bisschen in eine andere Richtung. Der zweite Teil hat mir nicht mehr so gefallen. Kam der eigentlich letztes Jahr raus? Das wäre vielleicht auch eine kleine Enttäuschung. Ich glaube, der kam vorher schon raus. Ja, okay, Anfang 2022. Ja, also ich bin froh, dass Dead Island 2 doch noch rausgekommen ist und anscheinend sehr gut ist.
Ja. Wollen wir noch ein wenig Hoffnung schüren?
Ja, ach, die Hoffnung ist doch. Jetzt bin ich schon wieder im hoffnungslosen Modus. Ich habe zu lange über Fight Forever geredet. Aber ja, was hast du denn an hoffnungsvollem Zeug noch anzubieten?
Nächstes Jahr kommen so Spiele wie, oder sollen kommen, wie Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ich hoffe, man kann es ohne Bloodlines 1 spielen, aber ja, mal gucken.
Ja, Vampire the Masquerade ist doch auch so ein Universum, wo zig, also nicht nur Spiele, sondern allgemein zig Medien existieren. Ich könnte mir vorstellen, man wird nicht mehr verpassen, als man eh schon verpasst, wenn man jetzt nur in Bloodlines 1 einsteigt.
Ich hoffe es. Mal schauen.
Aber ja, hätte ich auch Bock drauf. Ist aber auch so ein Spiel, das hat Potenzial, erstmal buggy zu sein und vielleicht zu viel zu versprechen.
Ja, buggy zu sein. Das ist ja der Grund, weshalb ich Teil 1 nicht fertig gespielt habe, weil in der Mitte des Spiels irgendwo ein Bug war, weshalb es einfach nicht mehr weiterging.
Ja, es war ein bisschen schwierig. Aber das Spiel an sich war toll. Das habe ich auch gerne gespielt.
Ansonsten warte ich auch auf Black Myth Wukong. Ein asiatisches Spiel, was den Werdegang bzw. die Story vom Affenkönig erzählen wird. Das interessiert mich und das sieht auch sehr gut aus.
Wo befinden wir uns da genremäßig?
Wenn ich mich nicht irre, wird das eine Art Souls-Spiel.
Ja, schade.
Ja, mal gucken. Ich bin ja eigentlich auch kein Souls-Spieler, aber wenn das Spiel schon so anders aussieht und so dynamisch ausschaut, vielleicht ist das auch irgendwie nicht so nah an den bisher bekannten großen Souls-Titeln, dass man es trotzdem easy spielen kann.
Ja, weiß ich nicht. Ich hab da so viel Schiss vor, weil meine Frustschwelle bei Souls-Spielen, das hat eigentlich bisher nur Elden Ring geschafft, dass ich die mal ein bisschen überwinden konnte. Und das auch nicht bis zum Ende. Aber ich finde das von der Mythologie her, so chinesische Mythologie, das ist, glaube ich, schon was Interessantes, was auch nicht ganz so stark repräsentiert war bisher. Das ändert sich jetzt vielleicht, ne, wenn China auch, ist ja aktuell schon so, dass da mehr aus China kommt, was Spiele angeht. Finde ich ganz interessant, ob das dann im Rahmen Souls-likes sein muss.
Ja, mal gucken. Vielleicht sind die Souls-Elemente auch nicht so krass, sodass man es halt einfach wirklich einfach spielen kann.
Ja, oder, Achtung, böses Wort, vielleicht gibt's ja einen Easy-Mode.
Ich bin dem nicht abgeneigt, wenn ich das dafür dann spielen und genießen kann.
Ja, aber viele Menschen sind dem abgeneigt. Aber für mehr Details könnt ihr gerne unsere entsprechende Folge zu diesem Thema hören. Folge, keine Ahnung, 39 oder so. Ich weiß es nicht. Ja, auf der Steam-Seite von Black Myth Wukong wird mir noch was ganz anderes vorgeschlagen, nämlich Hades.
Ah, ja.
Und da kommt ja im kommenden Jahr, in diesem Jahr natürlich, ein zweiter Teil, beziehungsweise der zweite Teil startet im Early Access im ja, Frühling wahrscheinlich. Dankenswerterweise diesmal ohne Epic-Exklusivität, das war bei Hades 1 ja noch so eine Sache. Aber ja, das ist wirklich ein tolles Spiel, das ist so ein Action, ja, ich brauche nicht erklären, was es ist, ich glaube, viele kennen das, ist ja extrem hoch gepriesen worden seinerzeit, ein Action-Roguelite im Prinzip. Ganz großartig, sehr motivierend, sehr viele verschiedene Wege, es zu spielen durch die unterschiedlichen Waffen, sehr unterschiedliche Spielweisen. Und ja, ich glaube, Hades 2 kann von mir aus dasselbe machen wie der erste Teil und dann wird er schon geil. Und die Entwickler haben eh noch nie was Schlechtes rausgebracht. Das ist wirklich richtig krass, was die einfach für Spiele in ihrem bisherigen Schaffen auf die Beine gestellt haben. Ansonsten habe ich im nächsten Jahr gar nicht mal viel auf der Liste. Also Legend of Heroes geht natürlich weiter. Der vierte Story Arc beginnt, beziehungsweise in Japan hat er schon begonnen, aber im Westen beginnt er nächstes Jahr mit Trails Through Daybreak. Da werde ich dann direkt zum Release einsteigen und die nächsten 200 Stunden reinbuttern. Eine weitere Endlos-Reihe geht weiter mit Like a Dragon, früher bekannt als Yakuza. Da kommt Infinite Wealth raus und ich glaube, das ist auch in wenigen Tagen der Fall. Das kommt, glaube ich, in der ersten Januarwoche schon. Mhm. Und das ist ein JRPG-Teil. Also Like a Dragon hat sich ja jetzt quasi aufgesplittet in einmal die klassischen Yakuza-Style Open-World Beat-em-up-Spiele sozusagen. Und die JRPG-Titel, die angefangen haben mit Yakuza Like a Dragon. Das ist ein bisschen verwirrend mit der Namensgebung. Aber das war der, ich glaube, der siebte Yakuza-Teil. Und ja, mit Like a Dragon Infinite Wealth geht man jetzt wieder in die JRPG-Richtung. Und ich finde die deutlich besser als die Beat'em-up-Sachen. Ich kann die fast gar nicht mehr spielen. Ich finde die Welt und die Charaktere zwar wahnsinnig cool, aber das Gameplay, dieses Beat'em-up-Zeug gefällt mir nicht. JRPG dafür umso mehr. Und JRPG ist dann noch, ja, theoretisch ein Stichwort Final Fantasy VII Rebirth, der zweite Teil des großen, lang erwarteten Remakes des vielleicht besten JRPGs aller Zeiten, kommt raus, aber ist erstmal exklusiv für PlayStation und danach wahrscheinlich wieder exklusiv für Epic. Und wir werden uns heute in 2 Jahren widersprechen und dann werde ich das als mein meist erwartetes Spiel 2026 erneut ankündigen.
Oh, schrecklich.
Das Schlimme ist, auf den ersten Teil habe ich auch ewig gewartet. Der war ja schon 2 Jahre alt, als ich ihn endlich spielen konnte. Mhm. Und ich habe den absolut nicht durchgespielt. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber rein Gameplay-mäßig ist das leider nichts, meines Erachtens. Also geiles Remake an und für sich von Story, Charaktere, die ganze Welt wunderbar realisiert. Aber das Kampfsystem, das Materia-System, das ist beides nicht geil.
Schade. Wirst du dem noch mal eine Chance geben?
Ja, ich werde das noch durchspielen, aber das ist jetzt nicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste.
Ja, ähnlich geht es bei mir mit Little Nightmares 3. Das kommt auch jetzt 2024. Ich habe Teil 2 noch nicht gespielt. Teil 1 fand ich sehr cool, wenn auch irgendwie eklig creepy. Ich werde irgendwann Teil 2 noch mal spielen. Vielleicht, wenn Teil 3 rauskommt. So dieses, jetzt ist Teil 3 schon da, jetzt muss ich mich mal sputen. Mal schauen, aber es ist auch, steht auf meiner Liste nicht so weit oben, dass ich sagen würde, muss ich jetzt machen. Was ich zu meiner Belustigung gespannt bin, ob es nächstes, also ob es jetzt 2024 rauskommt oder nicht und wie sich das alles macht, ist Ark 2.
Oh Gott.
Also grundsätzlich mag ich Ark. Ich hatte auch schon sehr, sehr viele Stunden reingebuttert, aber das war halt auch ganz, ganz damals, bevor es das Ark 1 Remake gab. Ich mag einfach Dinos, Open World, Survival, Aufbau und so und das vereint halt alles und das fand ich immer ganz toll. Die Strategie, die die Firma fährt, ist fragwürdig und ich bin gespannt, was sie aus dem zweiten Teil machen.
Erstmal kommen natürlich noch unzählige DLCs für das Remake des ersten Teils. Diesen Publisher würde ich sogar zutrauen, dass sie jetzt noch DLCs für das Originalspiel rausbringen. Auch wenn man das anscheinend ja gar nicht mehr wirklich spielen kann. Aber die kriegen das schon hin.
Kann man das noch spielen?
Ja, nö, aber das ist denen ja egal. Es gibt wahrscheinlich Leute, die es trotzdem kaufen. Und dieser Publisher mag Geld sehr gerne. Also kaum ein Publisher hat so eine Liebe zu Geld, habe ich das Gefühl. Paradox vielleicht noch. Und EA, aber sonst.
Sind die, ich wollte gerade sagen, sind die irgendwie verwandt, verschwägert mit EA?
Ja, das war was EA aufkaufen könnte. Ich glaube, selbst EA hätte sich solche Sachen, wie wir sie ja in unserer Folge zum Thema Remakes und Remasters und so schon angesprochen haben, nicht geleistet.
Die sind zu teuer für EA. Die lassen sich nicht kaufen.
Hätte man früher zuschlagen müssen. Ich glaube, Ark ist ja eigentlich auch als relativ kleines Spiel gestartet.
Mhm. Ja, das war mal cool mit den ganzen Servern und Modbarkeit. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr so.
Na, das ist ja super.
Ja, leider.
Andere Unternehmen verbessern ihre Spiele sukzessive, machen sie immer besser, gibt immer mehr Möglichkeiten. Dann gibt's halt, wie hießen sie noch, nochmal Shaman, Studio Wildcard. Die machen das Gegenteil.
Ich bin mal gespannt, was sie mit Teil 2 machen. Ob es rauskommt 2024, ob es verschoben wird. Mal schauen. Ich verfolge das nicht so aktiv, deswegen weiß ich nicht, was sie da jetzt so getan hat.
Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass so das richtig dicke Spielejahr, das war ja dieses Jahr so ein bisschen Klischee, ne, dass man vom besten Gaming-Jahr aller Zeiten gesprochen hat, weil da einfach so viele große Releases rausgekommen sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da im nächsten Jahr gar nicht mal so die Aussicht besteht, dass das ähnlich werden könnte. Aber ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja noch ein bisschen was.
Ja, da wird sich bestimmt einiges noch ergeben. Also ich habe erstens nicht alle Releases auf dem Schirm.
Na, ich habe das Gefühl, es fehlen so ein bisschen die Brecher, so wie jetzt dieses Jahr halt Baldur's Gate zum Beispiel.
Ja, die Frage ist halt auch, was kommt noch auf dem Indie-Markt, was wir halt jetzt noch nicht gesehen haben, was wir nicht mitbekommen haben.
Klar. Und eine unbekannte Größe, die dann ja auch, naja, sowohl neue Spiele als auch neue Hardware mit sich bringen könnte, ist halt Nintendo. Wo mittlerweile, wie alt ist die Switch jetzt? Ich glaube, die wurde 2017 released oder 16, irgendwie so. Da steht halt ein Nachfolger quasi in den Startlöchern, wird gemunkelt und es wird mit einer Ankündigung im nächsten Jahr und vielleicht sogar mit einem Release gerechnet. Und dann gibt's ja auch Gerüchte, dass da direkt ein neues 3D-Mario mit einhergeht. Also ein neues Zelda wird sicherlich noch nicht sein und dafür ist Tears of the Kingdom jetzt zu aktuell. Aber Mario wäre durchaus nach Odyssey jetzt wieder an der Zeit. Ja, und das ist wahrscheinlich das, worauf ich aktuell am meisten gespannt bin. Erstmal, was Nintendo macht, in welche Richtung sie gehen, ob sie das hybride System der Switch beibehalten, was aus meiner Sicht einfach komplett Sinn ergeben würde, aber ob sie darauf aufbauend irgendwie Innovationen noch bieten, was Nintendo halt immer gemacht hat, da bin ich extrem gespannt drauf. Und natürlich als offizieller Nintendo-Fanboy auch sehr, sehr geil drauf und würde mir das Ding auch sofort holen. Das versteht sie von selbst.
Egal, ob es floppt oder nicht, es muss gekauft werden.
Ja, mittlerweile. Ich meine, der Nintendo-Zyklus, da wäre jetzt wieder ein Flop dran, ne? So auf Wii U-Level.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, dass sie mit dem Konzept der Switch, ja, weiß ich nicht, es ist halt kein Alleinstellungsmerkmal mehr jetzt, wo es zum Beispiel Steam Deck gibt oder ich glaube sogar Sony hat mal wieder abgekupfert von Nintendo und was Ähnliches rausgebracht für die PlayStation. So dieses hybride System von Handheld und stationärer Konsole. Da springen natürlich auch andere wieder auf den Zug auf. Deswegen meine ich ja, auf Basis davon muss noch irgendwas anderes kommen. Vielleicht machen sie wieder einen 3D-Bildschirm wie beim 3DS. Ich finde, das ist auch noch nicht ganz zu Ende erzählt, diese Sache. Das war schon irgendwie geil. Oder VR. Ja. Hat sich Nintendo bisher noch gar nicht drin bewegt.
Das wäre krass, wenn die jetzt auch noch eine VR bringen.
Eine Switch, die du dir auch an den Kopf schneiden kannst.
Das klingt jetzt erstmal sehr albern.
Wer weiß.
Ja, ich bin da ja leider sehr unkreativ, was da so an Neuerungen und Innovationen kommen könnte. Bin deswegen einfach mal offen für alles und gespannt, ob da was Cooles kommt. Switch 2.0, wer weiß, haben es bis jetzt noch nichts zugesagt. Vielleicht wirklich was ganz anderes.
Ich glaube, das Einzige, was klar ist, ich bin mir nicht sicher, wo ich das gehört habe, aber irgendwie hieß es mal, dass es leistungsmäßig dann sich ungefähr auf PS4-Niveau bewegen soll. Das ist halt das, was klar ist, dass es jetzt nicht technisch mit den anderen Konsolen konkurrieren wird, weil das halt auch nie die Absicht von Nintendo war. Deswegen muss halt irgendwie anders. Ein Alleinstellungsmerkmal oder irgendwas, was Leute überzeugt, sich das zu holen, angeboten werden. Neue Steuerungskonzepte, wer weiß.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den Switch-Controller noch weiterentwickeln. Aber ich finde halt der Controller richtig gut. Wenn ich überlege, bei diesen ganzen Partyspielen, dass du rausfühlen kannst, wie viele Kugeln im Schächtelchen sind.
Ja, ob jetzt diese Rumble-Sache noch verfeinert wird oder ich weiß nicht, was sie da von Grund auf ändern könnten. Klar kann man das immer noch verbessern. Ich meine, streng genommen sind die Controller der Switch auch nur eine verbesserte Version der Wiimote.
Aber ich finde, gerade mit diesem Controller sind sie sehr weit vorne.
Ja, das kommt drauf an. Ich habe, glaube ich, mein drittes Paar Joy-Cons inzwischen. Wenn sie die ohne Drift bauen können, dann wäre vielleicht schon mal vielen geholfen.
Ja, da werden auch viele andere Hersteller abgucken.
Die bauen Drift dann ein, oder wie?
Nee, hoffentlich aus.
Ach so.
Ich musste mir ja auch einen neuen Xbox-Controller besorgen, weil meiner einen Drift hatte. Mittlerweile, der Drift des Todes, egal welche Richtung du anschlägst, aber hält die bei.
Ja, das ist halt nervig. Und deswegen, vielleicht kommt man von diesem Konzept der Sticks auch weg. Ich meine, das ist ja kein gottgegebenes Gesetz, dass so ein Controller so aussehen muss, nur weil die halt seit 20 Jahren so aussehen.
Vielleicht sind es dann Pads.
Gab's ja auch schon Versuche. Ich glaube, der Steam-Controller, war das nicht so ein bisschen in die Richtung, dass da ein Touchpad?
Keiner.
Ich glaube ja, der hatte sowas. Das hat auch nicht so richtig gut funktioniert. Bewegungssteuerung hatten wir schon. Ja gut, so viele Möglichkeiten gibt's dann auch nicht mehr, ne?
Ja, wie gesagt, ich bin auch absolut unkreativ. Ich mir da was Neues auszudenken, was mega innovativ ist. Ich glaube, würde ich das können, hätte ich mehr Geld.
Ja, mir geht's ähnlich. Also bisher hat Nintendo irgendwie immer geschafft, mich noch zu überraschen. Insofern bin ich da mal zuversichtlich.
Ja, wird schon gut werden.
Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Ist ja Nintendo.
Mit diesem positiven Gedanken.
Aber vielleicht kommt's ja gar nicht nächstes Jahr, sondern es kommt die Ankündigung, dass der Nachfolger der Switch erst in 2 Jahren kommt.
Ey, aber wenn er dafür geil ist.
Aber es heißt Wartezeit. Ich wollte nur die positiven Gedanken mal ein bisschen abschwächen.
Nee, kannst du nicht. Mit diesem positiven, sehr positiven Gedanken und der Hoffnung auf das kommende Jahr und die ganzen Indie-Perlen, die da noch aufploppen werden, ist es für uns an der Zeit auch, euch ins neue Jahr zu entlassen. Ich hoffe, ihr benehmt euch alle. Denkt dran, der Weihnachtsmann guckt schon vom 1.1. an, was ihr macht.
Der muss sich jetzt erstmal erholen von all dem, was er sehen musste.
Oh ja. Ja, ich habe so ein Kind, was jetzt ständig fragt, ja, was macht der Weihnachtsmann jetzt zu Hause? Ja, keine Ahnung. Urlaub.
Ja.
Der wäre auch nicht, dass jeder weiß, was er zu Hause macht.
Ja. Schön ausgedehnter Urlaub. Vielleicht nutzt er den auch zum Zocken.
Ja, wer weiß. Steht in gutem Kontakt mit Nintendo und hat schon die neue Switch.
Wahrscheinlich. Das wäre ja intelligent, so vom Vertrieb her, ne, damit der rechtzeitig zu Weihnachten auch alles verteilen kann, dass er jetzt schon mal versorgt wird mit den ersten Modellen. Ja. Das sind dann die mit dem Drift. Das sind so die ersten, bevor sie da jetzt in der Herstellung noch Dinge fixen.
Ja. Prototypen und so. Das ja, weiß aber auch, dass das nicht ausgereift ist.
Das kriegen die bösen Kinder dann.
Aber dann sagen wir adios, gute Nacht, guten Morgen, viel Spaß, einen guten Start in die Woche und einen guten Start ins Jahr, kann man immer noch wünschen.
Ja, ich denke auch. Also macht das Beste draus. Es wird schon nicht noch schlimmer als das letzte.
Bloß nicht zu positiv werden.
Nein.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao.
Bis dann.